Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. Deutschland wird immer älter, wir wissen das. Es sollten eigentlich auch mehr Kinder geboren werden, fordert die Politik. Und das ist eigentlich auch klar, dass das passieren müsste. Doch wird genug getan für Kinder und ihre Eltern? Wie steht es eigentlich um Kinderrechte, die hierzulande seit 30 Jahren verbrieft sind durch die UN-Kinderrechtskonvention? Was muss besser werden? Das ist unser Thema. 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention. Wie wird Deutschland kinderfreundlicher? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wie wird Deutschland kinderfreundlicher? Welche Erfahrungen machen Sie auch ganz persönlich als Eltern, als Großeltern oder ihr als Kinder und Jugendliche im Alltag oder auch im Umgang mit der Politik oder mit Betreuungsmöglichkeiten, mit der Schule? Rufen Sie uns an, ruft uns an. 0800 2254 2254 oder wie gesagt gerne per E-Mail unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und natürlich haben wir wie immer auch Expertinnen zu Gast beziehungsweise per Internetleitung zugeschaltet von zu Hause, weil sie mit einem gebrochenen Bein auf dem Sofa sitzt, aber trotzdem Zeit für uns gefunden hat. Nämlich Nathalie Klüver, sie ist Journalistin und Autorin, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Deutschland ein kinderfeindliches Land? Fragezeichen, worunter Familien leiden und was sich ändern muss. Schönen guten Morgen, Frau Klüver.
Guten Morgen, hallo.
Und Anne Lüttges sitzt in einem Studio in Köln vom Deutschlandfunk. Sie ist Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks. Schönen guten Morgen.
Ja, Lüttges, guten Morgen nach Berlin.
Frau Klüver, wenn Sie das vielleicht, es gibt viele Punkte in Ihrem Buch, wo es um Kinderfeindlichkeit oder Kinderfreundlichkeit geht. Vielleicht beginnen wir mal mit dem Positiven. Wo ist Deutschland kinderfreundlich?
Also eine ganz klare Sache, die sich in den letzten Jahren wirklich verändert hat, ist das Elterngeld. Das ist so eine familienpolitische Maßnahme, die uns wirklich, wirklich vorangebracht hat. Da habe ich bei meinen drei Kindern auch von profitiert. Ich kann sagen, da ist Deutschland wirklich kinderfreundlich. Aber es gibt so viele Baustellen, dass auf meinem Buch auf jeden Fall dieses Fragezeichen gehört.
Und über diese Baustellen wollen wir unbedingt noch reden. Anne Lüttges, vielleicht auch mit Ihnen, mit dem Positiven. Sie kämpfen auch für Kinderrechte, sind viel Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks, sind Vorstand im Verein Kinderfreundliche Kommunen. Darüber reden wir auch noch. Wo ist Deutschland denn kinderfreundlich?
Also zunächst mal sollten wir dankbar sein, dass Deutschland nicht im Krieg ist und Kinder nicht auf Müllhalden leben oder in Lagern. Und also wir haben einfach ein grundsätzlich friedliches Land. Und wir haben ein Land, wo Kinder Betreuungsanspruch haben, wo zwar schon länger, aber Gott sei Dank die gewaltfreie Erziehung im Gesetz steht. Aber da kann man auch sagen, das ist eigentlich normal, sollte es sein. Wir haben viel zu tun, da hat Frau Klüver völlig recht. Die Kinderrechte sind nicht umgesetzt in Deutschland.
Darüber wollen wir reden. Auch mit allen, die jetzt in den nächsten zwei Stunden anrufen werden. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Rufen Sie uns an. Wie kinderfreundlich oder kinderfeindlich empfinden Sie unser Land? Welche Erfahrungen machen Sie auch im Alltag? Die berühmten Restaurantbesuche mit kleinen Kindern. Ich glaube, das kennen viele. Aber auch der Alltag nach Corona, mit Corona, all das. Wir wissen ja, Kinder und Jugendliche haben in der Zeit ganz besonders gelitten. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne eine Mail unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Anne Lüttges ist bei uns in der Sendung, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks, und Nathalie Klüver, Journalistin und Autorin, Jahrgang 80. Alleine, ja, das, durfte ich das sagen an der Stelle? Aber das stand auch auf der Seite des Verlags. Entschuldigung. Aber
nein, sehr gerne.
Ich darf auch noch andere persönliche Dinge von Ihnen erzählen. Sie haben es ja schon kurz erwähnt. Sie haben Kinder. Sie haben drei an der Zahl im Alter von 4, 8 und 11. Ich hoffe, das stimmt. Soweit mit der. Perfekt. Und Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Deutschland ein kinderfeindliches Land. Wobei Sie dort ein Fragezeichen dahinter gesetzt haben. Darüber wollen wir vielleicht auch unbedingt sprechen. Ein Kapitel ist mir aufgefallen in Ihrem Buch. Wir müssen leider draußen bleiben, Zitat, wo Familien im Alltag überall unerwünscht sind. Welche Erfahrungen machen Sie?
Ja, also es ist so dieses, sobald man seine Kinder bekommt und aus dem Kreissaal rauskommt, bekommt man als Eltern dieses vage Gefühl mit, ich störe hier, ich bin nicht willkommen. Das begleitet einen schon, wenn man das Baby dabei hat und es im Supermarkt anfängt zu schreien im Kinderwagen und dann diese Blicke kommen oder noch besser diese Kommentare, das hat bestimmt Hunger und man sich so denkt, ja, ich muss hier jetzt gerade bezahlen, ich kann mein Baby jetzt gerade ganz schlecht anlegen und stillen. Und da fängt es an, einen zu begleiten. Und es geht ja weiter. Das ist, ich glaube, jeder hat diese Erfahrung gemacht, einfach im Restaurant. Also ich stand mal vorm Restaurant mit meinen drei Kindern und es waren viele Tische frei. Es war 18 Uhr und wir hatten keinen Tisch bekommen, weil angeblich alles reserviert waren. Aber die vier Erwachsenen hinter uns, die auch nicht reserviert hatten, haben sofort einen Tisch bekommen. Und das sind so diese Erfahrungen, die, glaube ich, jeder mal macht. Also ich wurde mal auf die Toilette verwiesen und musste meine Tochter auf der Toilette stillen, weil dass andere Gäste im Restaurant gestört hatte und die den Kellner gebeten hatten, dass ich doch bitte mit dem Kind woanders hingehe. Aber es geht ja viel weiter. Also es ist, meine Kinder verschönern gerne den Asphalt mit Kreide und ein Nachbar hat sich beschwert, dass das zu bunt ist und sie sollen doch bitte nicht vor seinem Haus die Straße und den Fußweg anmalen. Es geht weiter ins Mietrecht, wo Familien, ich glaube, das weiß jeder, der in einer großen Stadt lebt, der Mietmarkt momentan, dass ich sehr, sehr viele wohnen notgedrungen zu viert in einer 80 Quadratmeter Wohnung und weil sie einfach keine größere Wohnung finden. Und das ist halt einfach eine ganz klare Benachteiligung.
Und das sind aber oft auch eher so gesellschaftliche Stimmungen als tatsächlich ja Regeln. Also wenn wir jetzt über die Kreide reden auf dem Asphalt oder einen Restaurantbesuch oder bei der Wohnungssuche, nirgendwo steht natürlich, dass man als alleinerziehende Mutter irgendwie Nachteile erleiden muss. Es sind eher so Stimmungen, Haltungen, die sie erleben und spüren?
Genau, also das hat eigentlich damit angefangen, mein Buch, dass ich einfach auf der Sache auf den Grund gegangen bin und gedacht habe, woher kommt eigentlich diese Stimmung und woher kommt dieses Gefühl, ich störe immer?
Ist das mehr geworden? Ist das mehr geworden?
Ja, es ist tatsächlich mehr geworden. Also jetzt, wo die Kinder langsam älter werden, wird es tatsächlich besser. Es ist oft ein Gefühl, was einem mit kleinen Kindern entgegenkommt, wo man einfach das Gefühl hat, die Menschen haben vergessen, was normales, kindliches, altersgerechtes Verhalten ist. Also Renate Schmidt hatte auch mal gesagt, wir sind ein kinderentwöhntes Land. Und das ist das Gefühl, was ich auch oft hatte. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann stieß ich halt auf wirklich ganz handfeste Benachteiligungen im Rentenrecht, im Steuerrecht, im Arbeitsrecht, die sich halt wirklich beziffern lassen. Und ja, als Journalistin hat das dann meinen Ehrgeiz gepackt. Und ich habe halt angefangen, sehr, sehr viel zu recherchieren. Und je mehr ich recherchierte, umso mehr stellte ich fest, wie wichtig und gesellschaftsrelevant es ist, dass wir kinderfreundlicher werden, weil am Ende die ganze Gesellschaft davon profitiert.
Anne Lüttges, ist Deutschland kinderentwöhnt?
Deutschland ist eine Grundhaltung. Ich würde aber nicht sagen, dass jeder in Deutschland Kinder als störend betrachtet, aber es gibt eine Grundströmung, die Kinder nicht als eigenständige Persönlichkeit akzeptieren und Kinder eben als Störfaktor bewerten. Wir haben ja als Deutsches Kinderhilfswerk eine Umfrage gemacht und da aber auch festgestellt, dass bei den Befragten und insbesondere auch bei den Jugendlichen schon auch ein Bewusstsein davon ist, dass es für Kinder und Jugendliche keine positive Grundstimmung gibt in unterschiedlichen Sachen. Die Befragten, die wissen, dass Kinder Recht auf Schutz haben oder Beteiligung oder eben, dass man Spielmöglichkeiten, Kreide auf der Straße, durchaus als etwas Schönes betrachten kann. Da kann man nur, aus meiner Sicht, sind so Sachen wie Spielstraßen etwas, was die Menschen komisch finden. Andererseits jetzt zum Weltkindertag, ich bin ja aus Köln, aber es ist, glaube ich, bundesweit so, dass in den Kommunen Aktionen laufen, wo Kinder einfach auf die Straße schreiben können, was sie gerne hätten. Also UNICEF veranstaltet diese Aktion landesweit, wo die Menschen auch nicht sagen können, die Kreide ist zu bunt, das will ich nicht, sondern das ist als Gewöhnungsaktion für die Bürgerinnen, die nebenan wohnt, denke ich auch schon mal eine ganz gute Aktion, zumal die Kinder da wirklich sehr großen Spaß haben. Und zu akzeptieren, also dass Kinder Spaß haben dürfen, das ist etwas, was wirklich gelernt werden muss.
Und ja, das hatten Sie ja auch gesagt, mit diesen Spielstraßen, die einfach nicht akzeptiert werden. Also wir wohnen hier auch in einer Spielstraße in der Altstadt von Lübeck und es sind ja offiziell 7 km/h und es hält sich halt wirklich niemand dran. Es wird gehupt, wenn ein Kind auf der Straße spielt, dass es doch die Straße frei machen soll. Also da merkt man es schon, das ist halt auch so ein Zeichen dieser Grundstimmung. Viele machen es aus Unwissenheit, also es ist sicherlich, dass da mehr informiert werden muss, aber der Straßenverkehr ist ja auch so ein Beispiel, wo einfach nicht die Rücksicht auf das schwächste Verkehr Straßenverkehrsmitglied genommen wird.
Straßenverkehr ist, glaube ich, auch ein wichtiger Stichpunkt letztendlich, gerade auch für jüngere Kinder. Wir hören das ja immer wieder auch bei Statistiken, dass sich der Radius, der Spielradius von Kindern, von kleineren Kindern in den letzten Jahrzehnten immer weiter verringert hat. Anne Lüttges, Sie sind ja im Vorstand Verein Kinderfreundliche Kommunen. Dazu gehört natürlich auch der Straßenverkehr. Ist der Straßenverkehr Hauptgrund dafür, dass Kinder viel mehr zu Hause bleiben?
Nein, der Straßenverkehr ist nicht der Hauptgrund, sondern die Regelung des Straßenverkehrs in den Kommunen.
Ja. Die Dominanz des Straßenverkehrs.
Ja, die Dominanz. Aber wir haben in den kinderfreundlichen Kommunen, die ja so Pilotprojekte, das sind ja Modellkommunen, da wissen wir, dass es ein Bewusstsein gibt, dass man es anders regeln muss. Dass man Spielstraßen sind das eine. Aber zum Beispiel sowas wie Tempo 30 vor Schulen ist ja ist auch ein gutes Instrument. Ich war in meinem anderen Leben Regierungspräsidentin eines sehr großen Regierungsbezirks und habe mal eine Rundverfügung gemacht an die Kommunen, dass sie vor den Schulen schlicht Tempo 30 einrichten müssen. Das hat zu einer großen Aufgeregtheit geführt und das damalige Landesverkehrsministerium hat mich auch zurückgepfiffen. Das wäre zu viel des Guten. Aber genau das ist es ja, dass man sagen muss, der Verkehr muss sich auch in bestimmten nach den Kindern richten. Und es ist ja nicht des Teufels, wenn ein Auto einfach schlicht langsam fährt, wenn Kinder einen Schulweg parallel haben. Und das ist etwas, wo wir noch... Also wir müssen eigentlich einen Paradigmenwechsel in den Köpfen nicht nur derjenigen, die entscheiden, sondern auch derjenigen, die jeden Tag über die Straße gehen, die Autofahren herbeiführen.
Aber auch bei den Eltern, die ja, wir wissen es ja, in Form von Elterntaxis vor Schulen ja auch manchmal gefährliche Situationen produzieren.
Wobei man
ja,
dazu auch tatsächlich sagen muss, dass viele Eltern, ich sehe es auch, dass die Kinder müssen den Schulweg alleine machen. Es ist auch ein Stück Selbstbewusstsein, was dadurch entsteht und Selbstwirksamkeit. Ich kann dieses Stück alleine gehen, aber viele Eltern machen es auch tatsächlich und da beißt sich die Katze in den Schwanz aus Angst, dass ihren Kindern auf dem Schulweg erst was passiert, weil teilweise die Schulwege so unsicher sind, gerade in größeren Städten, wenn es über größere Kreuzungen geht und so weiter, dass die Eltern sagen, dann bringe ich mein Kind lieber selbst. Also das ist halt so eine Art Teufelskreislauf, der muss dann halt wirklich durchbrochen werden. Deshalb, und ich denke, der Ansatz ist es, diese Schulwege wirklich sicherer zu machen.
Deshalb haben wir ja auch das Programm Zu Fuß zur Schule, dass man wo man wirklich den Schulweg sich anschaut, so sieht, wo sind Gefahrenquellen und dabei auch, um es nochmal sehr deutlich zu sagen, die Kinder fragt, wie denn ihr Schulweg ist, wo der verbessert werden kann und wie sie es denn gestalten könnten, damit sie wirklich sich auch nicht nur sicher fühlen, sondern auch sicher sind.
Apropos
also das
Kinder,
ist sowieso so,
Apropos Kinderfragen und Kinder- und Jugendliche-Fragen, also bitte anrufen, sehr gerne, sich nicht zurückschrecken lassen, falls irgendwie die Eltern das nicht unbedingt in dem Moment wollen. Einfach anrufen, 0800 2254 2254, nehme ich auf meine Kappe, ruft einfach an, 0800 2254 2254 oder eine E-Mail, obwohl für Kinder und Jugendliche ist E-Mail natürlich aus dem letzten Jahrhundert, aber ist die Möglichkeit, uns zu schreiben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de und angerufen hat Katharina Schmidt aus Hamburg. Moin nach Hamburg.
Moin, moin.
Wir sind ganz Ohr. Wie ist bei Ihnen? Was sind Ihre Erfahrungen mit dem kinderfreundlichen oder kinderfeindlichen Deutschland?
Das ist sehr gemischt und ich muss das auf jeden Fall differenzieren, weil ich möchte mich auch erstmal anschließen. Also ich lebe in Hamburg. Hamburg ist eine super kinderfreundliche Stadt. Wir haben tolle Spielplätze, Ferienprogramme. Also ich kann nur sagen, meine Söhne, die sind 11 und 4, die haben hier immer gut zu tun. Und im Vergleich zu anderen Städten oder Ländern ist das Deluxe. Aber so die Angebote kritisiere ich gar nicht. Aber mir ist so ein Gefälle jetzt aufgefallen, weil ich war 2,5 Wochen in Bosnien und in Kroatien mit meinem Lebensgefährten. Der hat Familie aus Jugoslawien. Und wir waren da und ich war wirklich geschockt, wie kinderfreundlich die Menschen sind. Uns wurde immer ständig was angeboten, man wurde vorgelassen. Die Leute haben die Kinder liebevoll angeguckt. Man hat ist ins Gespräch gekommen und man hatte immer so das Gefühl, die Herzen fliegen dir zu. So einfach nur, weil du ein Kind hast. Und dann dachte ich so, wow, das habe ich noch nie erlebt. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, dass eben wir Deutschen gar nicht so kinderfreundlich sind, wie ich das eigentlich angenommen hatte. Und ich bin selber auch Integrationskursleiterin und unterrichte Deutsch als Zweitsprache. Und der Door-Opener ist immer, wenn ich mit den Leuten spreche, ich habe 2 Kinder und dann strahlen die gleich und erzählen auch von ihren Kindern. Und Kinder sind in anderen Kulturen einfach so ein Riesenschatz und ein Reichtum und da leuchten die Augen und das verbindet einen. Und das hat man in Deutschland so in dieser emotionalen Form einfach nicht. Mhm.
Ich glaube, die Erfahrung machen viele, ne? Die ja, im Süden genau. Europas unterwegs sind. Italien ist
also
ein gutes Beispiel.
Also auch im Norden Europas muss ich einwerfen. Ich habe
in Skandinavien auch besser?
Skandinavien ist ganz, ganz, ganz anders als bei uns, ja.
Ja, und auch Holländer sind schon netter zu Kindern als wir. Ja.
Also, oh, wir sind umgeben von kinderfreundlichen Gesellschaften, nur Deutschland nicht, oder? Yep. Fehlt da eine gewisse Kultur? Was ist da, Frau Schmidt, haben Sie eine Erklärung? Haben Sie das irgendwie, gibt es
also
da eine Erklärung?
Ich weiß nicht, das ist jetzt bestimmt zu pauschal, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass diese Kaiserreichs-autoritär schwarze Pädagogikstruktur in einigen Leuten noch drinsteckt. Also so lange ist es ja nicht her mit dem Kinder, darf man nur sehen und nicht hören. Vielleicht haben das einige noch in sich drin. Andererseits glaube ich, dass wir Eltern manchmal auch die Nicht-Eltern total nerven, weil mir schon noch aufgefallen ist, dass viele von uns Eltern, so um die 30, dazu neigen, ihre Kinder einfach gar nicht mehr zu erziehen. Und da muss ich dann auch wieder Verständnis für die Nicht-Eltern haben, weil ich selber als Mutter manchmal denke, ey, jetzt musst du doch mal dein Kind an die Hand nehmen und sagen, so nicht, oder du musst doch mal laut werden.
Bei welchen Situationen meinen Sie das im Alltag?
Ja, wenn Kinder so ganz provokativ auftreten, laut sind, rumschreien, so aus dem Rahmen fallen, dann merke ich oft so eine Gleichgültigkeit, wo ich selber dann schon was sage oder mich manchmal als Mutter auch wundere. Also ich glaube, es ist so was Zweischneidiges. Die keine Kinder haben, die sollten versuchen, mehr Empathie zu haben nicht immer so genervt reinzugucken. Und die Kinder haben, müssen aber vielleicht auch darauf achten, dass wir jetzt nicht sagen, uns gehört die Welt und wir sind alleine, ne? Weil dann sind die Genervten halt wieder größer. So.
Natalie Kleber, wie kriegt man die Balance hin? Also, dass Kinder vielleicht im Restaurant zum Beispiel zwar selbstverständlich dort teilhaben können, aber vielleicht nicht das gesamte Restaurant einnehmen?
Also ich habe
kein
Problem, weil unsere Kinder haben wir sind immer mit denen überall hingegangen. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir sind nicht mehr Teil, sondern wir haben die mitgenommen und wir haben versucht, die so zu erziehen, dass sie halt gelernt haben, dass man da sich nicht wie auf dem Spielplatz benimmt. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch zugängliche Kinder, aber das funktioniert. Also ich habe zum Beispiel im Restaurant noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und wenn die ausflippen, gehe ich vor die Tür und dann setzen wir uns hin und sprechen nochmal oder so. Aber ich musste jetzt noch nie was abbrechen. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man von Anfang an ein Baby immer überall mit hinnimmt, damit es halt so eine Gesellschaftsfähigkeit erreicht. Aber jetzt schweife ich ab. Ich wollte nur noch eine Sache erzählen und dann bin ich auch fertig. Ich war ja 2,5 Wochen in Kroatien und da war halt alles immer so Kinder first. Sobald wir in München im ICE waren, hat mich ein Mann angeschrien, weil ich ihn gefragt habe, ob mein 4-jähriger Sohn vor ihm auf die Toilette darf. Und ist wirklich ausgeflippt und ich dachte so, okay, jetzt sind wir wieder in Deutschland.
Wir sind zu Hause.
Und ich glaube, es ist einfach der Reichtum. Also Menschen, die ärmer sind oder es finanziell schwieriger haben, für die sind Kinder ein ganz großer Reichtum und Freude. So, ne? Und ich glaube, je reicher eine Gesellschaft wird, desto weniger ist sie so an der Basis des Lebens. Und wird halt irgendwie so, jeder macht seins und dann sind Kinder halt irgendwie auch nicht mehr so ein gesellschaftlicher Reichtum.
Ich würde das gerne mal aufgreifen mit der Alltagskultur und vielleicht tatsächlich darauf zurück, also der Klassiker, Restaurantbesuch. Das ist ja Natalie Klüver auch ein eigenes Kapitel bei Ihnen im Buch. Also ein kinderfreundlicher Restaurantbesuch, der dennoch für alle Beteiligten funktioniert.
Also es ist halt tatsächlich, die wenigsten Eltern lassen ja ihre Kinder unter den Nachbartischen Verstecken spielen oder den Kellnern zwischen die Beine rennen. Das ist ja, was oft befürchtet wird. Es geht mir mehr um, also es machen meine Kinder auch nicht. Und wenn sie schreien, gehe ich mit ihnen auch kurz vor die Tür oder ich lese ihnen was vor. Aber es geht um diese Grundstimmung. Es gibt viele Restaurants, die lassen einen ja gar nicht erst rein, wenn man Kindern hat. Es gibt immer mehr, die dann tatsächlich sagen, nein, Kinder erst ab 12 oder ab 16 und das kann halt gar nicht sein, wieso sperren wir die aus? Es geht darum, dass es man für ein Glas Leitungswasser für das Kind 1 Euro bezahlen muss, aber der Hund seinen Hundenapf vollgemacht bekommt, wo man sich auch an den Kopf fasst und sich fragt, wie kann das eigentlich sein? Wieso ist der Hund mehr willkommen als mein Kind? Und wenn der Hund bellt, dann gucken die Leute und sagen, ach, wie niedlich, und wenn das Kind schreit, ist es so, oh Gott, dieses Kind. Also ich rufe nicht dazu auf, dass wir Eltern alles stürmen und unsere Kinder da wild toben lassen. Das ist kein Restaurant, ist kein Spielplatz. Aber ich denke, das Problem, was ich vorhin auch mit dem Kinder entwöhnt meinte, ist, dass wir Familien durch dieses Gefühl, dass wir irgendwie stören oder den anderen zur Last fallen und unwillkommen sind. Dadurch ziehen Familien sich immer mehr zurück in ihre Komfortzonen. Daraus entsteht, dass man in bestimmte Restaurants geht, die mit den Spielecken, die gibt's ja auch, und die anderen Restaurants meidet. Oder wie eine Freundin von mir, die nur noch um 17 Uhr essen geht, auch wenn sie da noch keinen Hunger hat, weil das Restaurant leer ist und sie da die Einzigen sind. Und so ziehen wir Familien uns zurück auf unsere umzäunten Spielplätze, die in Deutschland ja auch wirklich meistens sehr, sehr gut sind. Da zieht man sich dann zurück. Oder man baut sich Trampolin und Spielwiese im heimischen Garten auf und ist dann halt einfach nur dort. Und es ist in der Öffentlichkeit, verschwinden die Kinder dadurch. Und ich sage immer, wer nicht sichtbar ist, der wird halt einfach vergessen. Und wer vergessen wird, für den wird auch nichts getan, politisch, gesellschaftlich. Und was ein ganz normales, kindgerechtes Verhalten ist, das gerät dadurch dann halt auch in Vergessenheit. Und wenn dann mal eins von den wenigen Kindern, die man dann in der Öffentlichkeit sieht, dann vielleicht mal einen Wutanfall bekommt, dann kommen dann gleich die bösen Blicke, weil man es einfach nicht mehr gewohnt ist.
Katharina Schmidt aus Hamburg, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße an Ihre beiden und wünsche dennoch eine gute Zeit und viele angenehme Restaurantbesuche und vielleicht auch angenehmere Zugfahrten.
Ja, genau.
Ja, hoffen wir doch einfach mal drauf. Und ja. aus Darmstadt ruft an Gabriele Klingenfeld. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Was sind Ihre Erfahrungen
im Alltag? Ja, also ich höre da jetzt auch ganz gespannt zu. Ich habe selbst 3 Kinder und ich frage mich jetzt, wo war der Anfang? Also es ist sicherlich so, dass unsere Gesellschaft nicht mehr so kinderfreundlich ist, aber ich habe auch wirklich den Eindruck, dass sehr viele Eltern denken, sie haben immer Vorfahrt und das Kind muss jetzt mal lernen, dass es auch mal schreien soll und nicht alles bekommt und dass man gerade vielleicht in der Öffentlichkeit aber vielleicht ein Kind auch mal tröstet oder auch mal dem Kind zeigt, dass es auch Rücksicht nehmen muss. Und ich sehe eben sehr viele Eltern, die oder Mütter sind ja meistens mit ihren Kindern zusammen, die dann während das Kind schreit, auf ihr Handy starren und da überhaupt nichts tun. Oder was ich jetzt auch im Sommer gerade sehr viel erlebe, dass so Kinder am See, die schreien so laut, dass man vielleicht auch mal sagen könnte, so jetzt mal ein bisschen ruhiger und dürfen in den See ihre Notdurft verrichten und kriegen praktisch beigebracht, für ein Kind ist das okay, für ein Kind ist das normal. Und da denke ich, da sind manche Erwachsene denken auch, also wir sind auch noch hier.
Ja, ich reiche das mal an Anna Lüttges, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks, Kinderfreundliche Kommunen, auf dem Vorstand von einem Verein Kinderfreundliche Kommunen. Das sind so Alltagserfahrungen, die man immer mal wieder hört, durchaus, dass viele Außenstehende das Gefühl haben, es gibt eine bestimmte Gruppe von Eltern, die vielleicht ihre Kinder eben alles in jeder Situation immer überall machen lassen. Haben Sie so eine Erfahrung, machen Sie so eine Erfahrung auch im Alltag?
Naja, klar, das ist schon richtig beschrieben, aber ich muss mal grundsätzlich sagen, ich habe ein bisschen das Problem, die Kinderfreundlichkeit einer Gesellschaft an der Frage des Restaurantsbesuchs festzuhalten.
Ja, das sehe ich auch, das geht ja weit darüber hinaus, es ist ja wirklich
ja, und es ist natürlich auch, wenn ich das zu Ende sagen darf, auch ein Blickwinkel, den viele Familien und viele alleinerziehende Mütter, manchmal auch Väter, gar nicht haben, weil sie in Situationen sind, wo schlichter Restaurantbesuch nicht mehr bezahlt werden kann. Gerade in der jetzigen Situation, wo beispielsweise die Energiepreise nach oben gehen. Also die Beschreibung der Anti-Haltung gegen ein einfach lebendes, laut lebendes Kind ist sicher richtig. Aber daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, was müssen wir tun oder was nutzt wirklich den Kindern, ist, glaube ich, ein bisschen differenzierter. Grundsätzlich ist es immer eine Frage des wechselseitigen Respekts und der Verantwortung für das Kind, aber eben auch die Verantwortung für den anderen. Und die Hörerin hat es ja gerade auch geschrieben, oder Frau Klüver sagt es ja auch, ein Kind muss ja nicht beim Nachbartisch drunter herkriechen im Restaurant. Und die Eltern gehen im Regelfall auch mit dem schreienden Kind nach draußen. Das ist sicher richtig. Aber diese Grundhaltung, die Hörerin aus Hamburg hat es ja auch gesagt, was wird den Kindern vermittelt? Wie lernen sie, miteinander umzugehen? Miteinander auch, kann man ja auch dann ein ganz kleines Kind, sorgt auch schon für das seine Freundin, sein Nachbarkind. Diese Vermittlung, was sind die Grundwerte der Erziehung? Und um mal den Bogen zu den Kinderrechten, für die ich ja immer stehe, für die wir ja kämpfen, dann auch zu ziehen, ist ja auch, das ist die Frage, wie lernt ein Kind diese Verantwortung auch im ganz kleinen Alter für das andere, für die Mitmenschen. Und das Recht auf Beteiligung, das ist jetzt ein großes Wort, aber Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention sagt ja, dass die Kinder wirklich das Recht auf Meinung, auf Miteinander und auf Mitgestaltung haben. Und das kann man natürlich ganz abstrakt als theoretisch ein rechtliches Problem sehen. Das heißt aber auch, im Restaurant haben sie ihre Daseinsberechtigung, aber immer an den Grenzen des anderen. Und das zu vermitteln, das ist auch bei unseren kinderfreundlichen Kommunen wirklich eine ganz große Aufgabe, die sich aber auch stellen.
Gabriele, also es ist ja auch ganz oft so, dass die in der Öffentlichkeit, das ist ja das, was ich sagte, dieser kinderentwöhnte öffentliche Raum, dass das aber auch das Problem ist, dass der von Kindern verlangt, kleine Erwachsene zu sein. Und Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten. Und es geht auch immer sehr darum, denke ich, die Kinder auch auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen aber auch einzugestehen, dass sie eigene Rechte und eigene Bedürfnisse haben. Also man kann von ihnen aber auch nicht abverlangen, dass sie sich benehmen wie ein Erwachsener, denn sie sind nun mal Kinder in ihrer ganzen Ausprägung und Entfaltung. Und ich sehe das auch so mit den Kinderrechten, mit der Partizipation und sie einzubeziehen, dass das sehr, sehr viel ändern würde, wenn wir die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten
haben. Ja, aber immer auf dem Level, auf der Entwicklungsstand, wo sie sind. Also wie Sie es zu Recht sagen, Sie sind keine kleinen Erwachsene, sondern Sie sind eigenständige Persönlichkeit mit einem ganz bestimmten Entwicklungsstatus, den man aber auch nicht überhöhen darf. Man darf sie nicht überfordern, sondern die Beteiligung, die ist wirklich immer altersgerecht zu gestalten. Und auch das wiederum ist zum Beispiel in der Kindertagesstätte für Erzieherinnen ziemlich anstrengend, das auch durchzuhalten. Aber genau da die Unterstützung auch zu organisieren und da das eben nicht als ein kleines Nebenher zu betrachten, sondern als ein Recht des Kindes ist, alltäglich zu lernen und damit auch, wenn es später ist, lebt, wenn es groß wird, auch Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen.
30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention, seit 30 Jahren gilt sie in Deutschland. Und wir nehmen das zum Anlass zu fragen, wie wird Deutschland kinderfreundlicher? Wir haben es schon gehört, was die gesellschaftliche Atmosphäre angeht, von Hörerinnen und Hörern, aber auch von Nathalie Klüver, der Journalistin und Autorin, dass die Atmosphäre, wenn man es jetzt mal kulturell vergleicht, auch mit anderen Ländern in Europa, gerade im Süden, aber auch in Skandinavien, durchaus noch kinderfreundlicher werden könnte, aber auch natürlich viele andere Themen sollen uns beschäftigen, bis hin zum Steuerrecht, Betreuungssituation, die Bildungslage, aber auch Kinderarmut, was immer wieder auch Thema ist. Angelika Ludwig zum Beispiel schreibt uns, schreiben Sie uns übrigens auch gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Sie schreibt hier, es fehlen gut ausgebildete Mitarbeiter in den Jugendämtern, da viele Familien keine Kraft haben, sich um die Kinder ausreichend zu kümmern. Wie kann es sein, dass eine Halbtagsangestellte für 75 Sozialfälle zuständig ist? Das muss sich ändern. Da besteht Nachholbedarf und der kostet Geld. Wie kann es sein, dass die Arche, also dieser Hilfsverein für Kinder, für viele Kinder der einzige Ort am Tag ist, an dem sie Essen erhalten, spielen können und Hilfe bei der Bewältigung der Hausaufgaben haben? Wie wird den hilflosen Eltern Unterstützung gewährt? Anne Lüttges, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks. Wo sind da die größten Baustellen?
Die Kinderarmut ist eine Riesenbaustelle. Und was die Hörerin beschreibt, ist völlig richtig. Es ist eine Grundverpflichtung des Staates, hier wirklich das schlicht das nötige Geld zur Verfügung zu stellen. Wir fordern seit langem, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden. Das ist nicht die Allheillösung, aber das ist die Weiche, die notwendig ist, damit auch der Bund und die Länder diese alltägliche Arbeit in den Kommunen für die Kinder nicht nur unterstützt, sondern die muss grundsätzlich strukturell gewährleistet sein. Das ist eine sehr richtige Beschreibung, dass die Jugendämter wirklich nicht die Zeit haben, jedes einzelne Kind in der notwendigen Weise zu betreuen und nicht nur als Aktenlage auf ihrem Schreibtisch zu haben. Das ist bei der Kinder, also bei der täglichen Versorgung, bei der Frage, wie ein Kind kleidungsmäßig ausgestattet ist, bis hin zum Beispiel im Ausländerrecht, wie Abschiebungen laufen, wie Kinder, die Flüchtlinge, geflüchteten Kinder betreut werden, wie sie das Recht auf eine sprachliche Unterstützung haben. Also das Recht auf Bildung quer durch die Gesellschaft ist eine Frage der personellen, nicht nur der Stimmung, sondern der personellen Unterstützung, wo die Leute die Kraft haben, wirklich diese Arbeit auch auszuführen. Corona hat das sehr deutlich gezeigt, dass Kinder, um es mal salopp zu sagen, hinten heruntergefallen sind bei den Corona-Regelungen, ob das im Lockdown war oder nach dem Lockdown, der Übergang jeweils in eine andere scheinbar normale Alltäglichkeit. Es fehlte das Bewusstsein, dass Kinder eine andere Betreuung während des Lockdowns haben, aber auch die Bereitschaft, Kinder auch nach dem zu fragen, was sie benötigen, was sie brauchen. Da ist eine ganz grundlegende Veränderung in dem staatlichen Handeln notwendig. Die Kinderrechte würden uns da, wenn wir sie anwenden, sehr schnell helfen. Denn Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention sagt ja, dass bei allem staatlichen Handeln das Wohl des Kindes, the best interest of the child,
also Kinderrechte ins Grundgesetz. Ich meine, darüber diskutieren wir ja schon seit Ewigkeiten. Da gab es mal auch eine gemeinsame Initiative im Bundestag. Auch die Grünen waren ja damals dabei, hat nicht geklappt. Noch bevor die Ampel überhaupt sozusagen in Aktion trat.
Ja, es ist an der
trat.
CDU gescheitert.
Ja. Wir wollen jetzt nicht auf Details eingehen, aber die Politik ist offenbar an diesem Plan gescheitert, Kinderrechte ins Grundgesetz zu bringen. Wie wichtig ist das?
Der Fehler war, man muss die als vorrangig verankern, dass es halt wirklich damit verbunden ist, dass man bei politischen Entscheidungen immer auch das Wohl der Kinder mit einbezieht. Und das passiert halt einfach nicht. Es müsste dann wirklich alles überprüft werden, auch was für Auswirkungen hat das auf Kinder. Und wenn das halt so gewesen wäre, dann hätte man nicht einfach sagen können, wir schließen innerhalb von ein paar Tagen die Schulen und die Eltern müssen zusehen, wie sie alleine. Klar, komm, man muss sich mal vorstellen, am ersten Lockdown als das beschlossen wurde, an dem Verhandlungstisch saß die damalige Familienministerin nicht mit. Und das kann ja gar nicht sein, weil es hat 13,75 Millionen Kinder und Jugendliche einfach betroffen und deren Eltern.
Aber wir haben ja jetzt eine, wenn wir doch mal einen Moment kurz beim parteipolitischen bleiben, Annelütke, Sie sind ehemalige grüne Politikerin, sind seit Jahrzehnten in der Partei und aktiv gewesen. Wir haben eine grüne Bundesfamilienministerin. Und erwarten Sie von ihr, dass sie das jetzt durchbekommt mit den Kinderrechten im Grundgesetz?
Ja, von ihr persönlich erwarte ich, dass sie sich massiv einsetzt, aber die Mehrheiten kann sie ja selber auch so nicht
gewinnen. Müsste sie gewinnen.
Und das ist auch ganz klar. Und Sie haben es eben schon gesagt, wir haben ein sehr breites, beeindruckendes
Bündnis. Zwei Drittel Mehrheit braucht man
ja im Bundestag. Entschuldigung, muss man natürlich deutlich sagen. Sie braucht diese Mehrheiten im Bundestag, aber auch im Bundesrat. Aber die gesellschaftliche Stimmung ist bei diesem Thema für eine Änderung des Grundgesetzes. Das Deutsche Kinderhilfswerk macht ja regelmäßig auch zu unserem 50. Geburtstag jetzt wieder Umfragen. Und die Mehrheit der Menschen sagt, natürlich muss das geändert werden. Und Frau Klüver hat völlig recht, vorrangig. Wir haben sehr dafür gekämpft, dass das vorrangig im Gesetz selber steht. Also wir haben selber auch einen Vorschlag geschrieben dazu. Den will ich jetzt nicht vortragen, aber es geht manchmal mit mir durch, weil ich bin ja von Haus aus Juristin. Wir haben da sehr dran gearbeitet und es geht wirklich darum, dass das vorrangig im Gesetz steht und man nicht sagt, Kinder sind wichtig, weil das Gesetz, das Grundgesetz hat eine Signalwirkung. Es ist aber auch für die Rechtswirklichkeit dann verbindlich, ob das bei der kindgerechten Justiz ist oder bei der täglichen Arbeit des Jugendamtes. Es scheint immer durch und das der Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention, der ja dieses vorrangig auch verlangt, der kann nicht wegdiskutiert werden. Um es deutlich zu sagen, vorrangig heißt nicht, dass die Kinderinteressen immer das sind, was auch dann durchgesetzt werden kann. Es kann ja durchaus sein, dass es Lebenssachverhalte gibt, wo man sagt, ja, wir sehen ja, was die Kinderbedürfnisse sind. Aber in diesem konkreten Fall können wir das so, wie das die Kinder es gerne hätten, nicht umsetzen. Das ist ja zulässig, aber man muss sich auseinandersetzen. Man muss die Abwägung, wie wir sagen, nicht nur im Kopf haben, man muss sie auch dokumentieren. Es muss sichtbar sein, dass sich eine Verwaltung, ein Gericht, ein Jugendamt mit den Kinderinteressen so auseinandergesetzt wird, hat, dass auch wirklich, man sieht, sie haben hingeschaut. Kindeswohl heißt ja nicht nur keine Kindesgefährdung, sondern Kindeswohl heißt, was ist positiv das, was ein Kind braucht.
Müsste man ja dann sehen, ob tatsächlich, wenn Kinderrechte ins Grundgesetz kommen, all die Probleme auch angepackt werden können, über die wir ja auch sprechen wollen, nämlich Kinderarmut, ungleiche Bildungschancen, häusliche Gewalt und viele andere sehr, sehr massive Probleme, mit denen Kinder tagtäglich auch in diesem Land konfrontiert sind, jenseits dessen, was wir vielleicht vorhin auch besprochen haben, nämlich unruhige Restaurantbesuche oder Kreide auf der Straße. Also das sind, glaube ich, die Bandbreiten, was Kinderrechte angeht, in Deutschland sehr groß. Rufen Sie uns an, 0800 2254 2254. Wie wird Deutschland kinderfreundlicher? Und am Telefon ist David Heidmann. Schönen guten Morgen. Von wo aus rufen Sie an?
Guten Morgen.
Sie sind unterwegs, höre ich.
Ich bin gerade auf Arbeit, auf dem Trecker, genau.
Auf dem Trecker, okay. Ja, machen Sie ruhig weiter, wir hören Sie eigentlich ganz gut. Sie müssen einen kleinen Ticken lauter noch sprechen.
Ja gut, dann rede ich einen kleinen Ticken lauter. Geht es jetzt von der Lautstärke?
Ja, haben Sie Lautsprecher an oder?
Ja, ich habe Lautsprecher.
Sie müssten tatsächlich vielleicht dann doch kurz anhalten und das Telefon ans Ohr halten.
Okay. Sonst,
so ist, tut mir leid, wenn ich die Ernte unterbreche, aber...
Alles gut, ich fahre nur Silo hoch und runter, alles gut. ich höre schon ganz gespannt zu die ganze Zeit und bin nur durch Zufall darauf gestoßen, aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dass die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche nicht alle gleich sind. Denn man wird ja schon ab einem gewissen Alter, sagen wir ab 5, 6 Jahren schon im Kindergarten, da in eine gewisse Richtung geschubst. Du hast du bist nicht so schlau, du wirst nicht so gut gefördert. Du kommst nach der Beendigung der Grundschule auf die Pestalozzi-Schule, so wie sie bei uns genannt wird, also besondere Förderungsschulen. Ne? Aber damit, wenn die den Abschluss dort haben, den Hauptschulabschluss, haben die später nicht so gute Berufschancen wie Kinder aus reicheren Familien, die ihre Kinder eben mit Geld und Förderungsmitteln eben besser fördern können. Ne?
Haben Sie da persönlich auch Erfahrungen damit gemacht, mit Ihren eigenen Kindern oder mit Kindern aus Ihrem Umfeld oder?
Also ich selber habe noch keine Kinder, aber mit Kindern aus meinem Umfeld habe ich das erlebt. Das war nämlich von einem guten Freund, der war relativ vermögend und hat einen Fehler begangen. Und dadurch war er nicht mehr so vermögend. Sein Kind hatte Bildungsprobleme, wurde lange Zeit gefördert, hatte gute Noten in der Grundschule. Und ab der 4. Klasse ist dann eben die Förderung weggefallen. Und ab da sind dann eben auch die Noten eingebrochen. Und das wurde dann leider darauf hinausgelaufen, dass er in die Pestalozzi-Schule gekommen ist und dort eben die Chancen, da wieder rauszukommen, sehr, sehr schwierig sind.
Das hören wir ja immer wieder, dass gerade das deutsche Bildungssystem relativ wenig durchlässig ist, wenn man es gerade vergleicht, auch sozial durchlässig ist, wenn man es gerade vergleicht auch mit den skandinavischen Bildungssystemen. Nathalie Klüver, haben Sie diese Erfahrung auch gemacht oder beobachten Sie das auch?
Ja, also das ist tatsächlich bei uns ein großes Problem, dass die Bildung und auch der weitere Lebensweg sehr, sehr stark von dem Einkommen der Eltern abhängt. Das ist, ich zitiere in meinem Buch da auch einige Studien dazu, wie stark zum Beispiel abhängt, ob ein Kind ein Musikinstrument lernt oder im Verein sich betätigt. Und das sind halt einfach Sachen, die sehr, sehr stark davon abhängen, wie viel Geld die Eltern zur Verfügung haben und damit Kindern aus ärmeren Elternhäusern ja auch komplett das Recht auf Entfaltung genommen wird. Also zu den Kinderrechten gehört ja auch dieses Recht auf eine künstlerische und freie Entfaltung zum Beispiel. Und in Deutschland sind die Lebenswege tatsächlich von der Herkunft sehr vorbestimmt. Und das liegt auch an unserem wenig durchlässigen Schulsystem. Es fängt aber auch schon im Kindergarten an. Es fängt daran an, dass Kindern aus ärmeren Elternhäusern sehr, sehr wenig Beteiligung an vielen Sachen einfach genommen wird, weil sie sich schlicht nicht leisten können, dass Nachhilfe sehr teuer ist, und Also da liegt halt sehr, sehr vieles im Argen. Und ich hoffe ganz, ganz stark, dass sich das verbessern wird, wenn die Ganztagsbetreuung in den Schulen ausgebaut wird und man einfach sehr, sehr viel mehr in die Schulen reinholt, um dort einfach den Kindern unabhängig von dem Status die Möglichkeit zu geben, sich ja auch Sachen anzueignen wie Musikunterricht und so weiter. Also zum Beispiel ist es bei uns im Kindergarten so, dass der Musikunterricht im Kindergarten stattfindet. Da kommt eine Pädagogin und macht musikalische Früherziehung. Ganz unkompliziert, man muss sein Kind nirgendwo hinfahren und es bekommen halt alle Kinder dies. Und das ist was, so dass es wirklich alle erreicht. Und von diesen Angeboten müsste es viel mehr geben, um einfach niemanden auszuschließen.
David Heidmann. Ja. Haben Sie Forderungen an die Politik, die Sie jetzt loswerden würden?
Ja, definitiv. Also das Bildungssystem definitiv kinderfreundlicher machen, indem die Chancengleichheit verbessert wird. Ne? Und dass eben auch Kinder, die Schwierigkeiten haben in der Schule, sich durchzusetzen oder soziale Probleme haben, dass denen dann eben auch geholfen wird. Weil das hängt auch viel mit der Leistung zusammen, die die Kinder dann eben am Ende erbringen. Ne, wenn sie sich wohlfühlen, haben sie auch mehr Spaß am Lernen. Das ist zum Beispiel das nächste Problem. Ne, dass eben auch, wenn die Kinder getrennt werden und in die aufs Gymnasium kommen oder eben auf die Petalozzi-Schule, auf eine Förderungsschule, dass dort eben auch der Umgang der Kinder eben unterschiedlich ist. Ne? Also die Kinder sich untereinander eben verhalten.
David Heidmann, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Wir hatten gar nicht herausgefunden, von wo Sie angerufen haben, aber auf jeden Fall auf dem Trecker.
Aus Salzwedel.
Aus Salzwedel.
Genau.
Im schönen Sachsen-Anhalt.
Genau.
Dann viele Grüße dahin.
Danke, danke.
Und noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
Ebenfalls.
Für Ihren Anruf. Ja, gleiche Bildungschancen. Das ist ein großes Thema, was Gesellschaft und Politik schon seit Jahren beschäftigt. Und irgendwie gewinnt man den Eindruck, dass es schwierig zu lösen ist. Das ist auch etwas, was, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer immer wieder beschäftigt, wie das besser werden kann. Nun haben wir ja erlebt, ich sag mal, Kinderzuschläge, Bildungs- und Teilhabepaket, viele andere Dinge. Auch in der Corona-Zeit gab es ja finanzielle Unterstützungen, auch jetzt in diesem Herbst, der ja auf uns zukommt, wo die Preise in die Höhe schnellen werden und gerade vielleicht auch für alleinerziehende Eltern es schwierig werden könnte und vieles andere mehr. Anne Lüttges, haben Sie den Eindruck, das ist alles eher Stückwerk und es sollte vielleicht mal irgendwie einen großen Ruck geben diesbezüglich, was Chancengleichheit angeht?
Ja, da haben Sie recht. Wir haben als Kinderhilfswerk mal 2019, also vor Corona, einen Kinderrechteindex als Pilot entwickelt, auch eine staatliche Aufgabe, aber wir haben es halt dann auch selber gemacht. Und ein Indikator für die Kinderfreundlichkeit dieses Landes war die Frage, wie ist das Recht auf Bildung umgesetzt? Und da haben wir festgestellt, es ist halt ein föderaler Flickenteppich. Die Umsetzung ist mitunter gut, aber quer durch den Garten, quer durch die 16 Bundesländer ist sehr, sehr viel Nachholbedarf. Und es wäre wirklich an der Zeit, dass ich möchte nicht im Föderalismus gegen den Föderalismus sprechen, der ist sicher sehr wichtig für unser Land, aber die Kultusministerkonferenz könnte sich endlich mal einigen darüber, dass wirklich der Zugang zur Bildung, also das Recht auf Bildung, auch das, wie der Hörer auch beschrieben hat, für jedes Kind und für jedes wirklich fettgedruckt und ernst genommen, wirklich in die Schulgesetze, in die Regelungen in den einzelnen Ländern so übernommen werden, dass das auch wirklich lebendig ist. Und dazu gehört natürlich auch, dass genug Lehrer und Lehrerinnen ausgebildet werden, dass die auch die Kraft haben, für jedes Kind den Unterricht anzubieten, den es braucht.
Es gibt massiven Lehrermangel zum Beispiel. Ein großes Problem.
Natürlich gibt es einen Lehrermangel. Und ich finde es zum Beispiel sehr richtig, dass die neue Landesregierung hier in meinem Land, in Nordrhein-Westfalen, den Vorsatz hat, die Lehrer wirklich, die Lehrerbesoldung zu verändern, positiv zu verändern, dass dieses Gefälle, wenn eine Grundschullehrerin ist nicht so wichtig in der Besoldung wie ein Gymnasiallehrer, die sind alle wichtig und sie müssen wirklich eine solche Bezahlung haben, dass sie auch ihren Job in Ruhe und ohne Stress ausführen können und die Zeit, die Muße, aber auch die eigene Bildung haben, die Bildungsinhalte für die Kinder so zu transportieren, dass die Kinder auch mit Spaß lernen können. Also zusammenfassend, wir brauchen wirklich bildungspolitisch einen Riesenaufschlag, um die Veränderung hinzukriegen. Erinnern Sie sich an die Corona-Zeit am Lockdown? Es ist ja, Homeschooling als Forderung ist ja gut, aber was macht denn ein Kind, das gar keinen Computer hat? Und wenn es einen Computer geschenkt bekommen hat, braucht es vielleicht auch noch einen Internetanschluss,
oder denselben Drucker. Drucker. Von Papieren ausgedruckt werden und es hat längst nicht jeder einen Drucker.
Und nicht jede Familie kann das.
Genau. Also, und dann gab es 300 Euro und ich habe immer gesagt, okay, das druckt gerade mal, das deckt gerade mal die Druckkosten, die ich für diese unzähligen Arbeitsblätter hatte. Also das zeigt ja einfach, wie da Dinge vorausgesetzt worden sind, die längst nicht jede Familie hatte. Also
im Homeschooling den Kindern dann auch den Unterricht zu gewährleisten. Das ist kein Vorwurf an die einzelne Lehrerin. Und es musste ja auch erstmal gemeinsam, das System musste erkennen, was die Anforderungen sind. Aber das hätte man nicht sehr schnell, aber doch zügig erkennen können.
Aber eins, glaube ich,
ist sicher,
diesen Eindruck hatten, glaube ich, sehr, sehr viele. Und das kann man, glaube ich, auch immer wieder auch in Alltagserfahrungen bestätigen, dass Kinder und Jugendliche in dieser Corona-Zeit massiv gelitten haben und wahrscheinlich die gesellschaftliche Gruppe waren, die da am stärksten zurückstecken musste. Und wir haben schon viel auch über kulturelle Fragen in Deutschland gesprochen, über die Atmosphäre hierzulande. Uns schreibt Ingrid Beuter-Lücke: Ich lebte mit meinem Mann und unseren drei Kindern beruflich bedingt 6,5 Jahre im Nahen Osten. Die Kinder kamen alle in Berlin zur Welt, was mich im Abstand von etwa 2 Jahren in die Kreuzberger Wohnung führte. Der Kommentar einer jungen Nachbarin vor der Geburt des dritten Kindes, in Berlin wohlgemerkt, ein schon wieder Fragezeichen. In Jerusalem stehen Kinder im Mittelpunkt des Lebens. Sie werden freundlich wahrgenommen, nicht nur die der ausländischen Mitbewohner. Auf Reisen durchs Land fiel uns auf, dass Kulturstätten, Museen, aber auch generell Freizeitangebote speziell für Familien finanziell erschwinglich sind. Es gibt spezielle Familienpässe, Jahresabos, die den Eintritt kaum teurer machen als den für ein kinderloses Paar. Hier in Deutschland erlebe ich das anders. Selbst eine Kinderermäßigung von bis zu 50% macht einen Eintritt zu einem teuren Spaß. Das schreiben uns immer wieder hier auch Hörerinnen und Hörer. Tatsächlich der Unterschied zwischen Deutschland und vielen anderen Ländern. Und am Telefon ist jetzt aus Berlin Michaela Franz. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe da gar nicht mehr mit gerechnet. Entschuldigung. Meine Erfahrung, ich habe meine Kinder in Frankreich bekommen und großgezogen, der Nachzügler, mit dem bin ich, als er 8 war, nach Deutschland gezogen. Und ich kannte Deutschland von vorher. Ich habe jetzt zum 17. Lebensjahr hier gewohnt. Aber ich war echt schockiert über die, nicht unbedingt Kinderfeindlichkeit, dass Kinder hier so wahrgenommen werden in Deutschland, fand ich in der Schule überall, als irgendwelche außerirdischen Wesen, denen nichts zuzutrauen ist und die ihre eigene Schublade brauchen, die eigentlich gar nicht richtig mit uns Erwachsenen zusammen am Gesellschaftsleben teilhaben. Ich bin in Tübingen angekommen, habe da studiert und bin dann weiter nach Berlin. Und in Tübingen war ich dann abends oder nachmittags im Café mit meinem Sohn. Da war kein Kind. Die waren auf dem Spielplatz. Und ich wurde angesehen wie irgendwie so eine Rabenmutter. Das gibt es übrigens auch nur auf Deutsch, dieses Wort. Wie eine Rabenmutter. Und die Kinder nehmen eben nicht im öffentlichen Leben teil. Das erste Mal, als ich eingeladen wurde zum Essen, habe ich meinen Sohn mitgenommen. Und den haben sie alle angeglotzt. Also was da jetzt ein Kind macht im erwählten Erwachsenenzirkel, das ging auch nicht. Und wie schon gesagt wurde, Bildungsungleichheit finde ich ganz schlimm hier. In Berlin geht es ja noch, aber in den anderen Ländern in Deutschland gibt es diese drei Schulensystem. Ich weiß nicht, woher das kommt. Weimarer Republik, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eben so, wie auch schon gesagt, sehr ungerecht. Da gab es doch auch mal so einen Botschafter für Bildungsgleichheit, Munoz hieß der, glaube ich. Und der hat Deutschland immer eingestuft, also wirklich immer eine Rüge erteilt, was die Bildung angeht, wie die Kinder hier, wenn sie aus ärmeren Familien kommen, einfach kaum eine Chance haben. Und mein Sohn, wollte ich noch sagen, mein Sohn, als ich ihn eingeschult habe hier in Tübingen, in die 2. Klasse oder 3. Klasse, da kam er nach dem Essentag nach Hause Und ich habe dann gefragt, ja und, wie war es jetzt? Und da sagte er, du Mama, ich glaube, die Deutschen denken, wir Kinder sind alle Idioten. Das war
er fühlte sich nicht ernst genommen, oder?
Nein, die konnten auch nichts. Der, also mein Sohn, der sprach schon Deutsch, aber nicht so super gut wie Französisch. Und da waren Kinder in der zweiten Klasse, die konnten noch nicht richtig lesen. Und das war so eine Bildungsbürgerschule, aber die Kinder, die mussten dann ja bis zur dritten Klasse frei sein und sich entfalten und entscheiden, was sie selbst wollen, die wurden überhaupt nicht richtig geleitet und konnten dann also, ich weiß noch, als meine Kinder eingeschult wurden in Frankreich, da gibt es ja auch die Vorschule, die staatliche Vorschule vom dritten bis zum sechsten Lebensjahr und dann werden die Kinder in die Grundschule eingeschult und die lernen innerhalb von 2 bis 3 Monaten, können die lesen und schreiben. Und das ist für ein Kind super, das ist ein Erfolgserlebnis. Die sind stolz wie Hugo und also wirklich, das wird den Kindern hier genommen. Dann haben sie jetzt auch noch diese vereinfachte Schrift eingeführt, als ob die Kinder nicht normale runde Linien zeichnen können, weil sie zu blöd sind dazu.
Michael Franz, ich hack da mal kurz ein und habe zunehmend den Eindruck, dass Deutschland einiges von anderen Ländern lernen kann, was Kinderfreundlichkeit angeht, was aber auch offenbar Kita-Betreuung und Bildungssystem angeht. Denn diesen Eindruck gewinne ich jedenfalls im Laufe dieser Sendung. Nathalie Klüver, Ihnen liegt ja auch Skandinavien sehr am Herzen. Das erwähnen Sie ja auch in Ihrem Buch. Was können wir von dort mitnehmen?
Also wir können erstmal von ganz vielen anderen Ländern was wegnehmen, aber was in Skandinavien ist, wo die uns wirklich was voraus haben, ist, dass sowohl die gesellschaftliche Stimmung sehr viel mehr auf die Kinder eingeht, dass zum Beispiel in Schweden, das Land von Astrid Lindgren, 1977 bereits das Recht auf körperliche Unversehrtheit eingeführt wurde und bei uns in Deutschland erst vor 20 Jahren. Und zu dem Zeitpunkt sagten in Deutschland laut Umfragen noch 50% der Eltern, ein Klaps ist okay. Und das zeigt, wie das gesellschaftlich schon der große Unterschied ist. Mein Vater lebt in Finnland, ich bin auch oft in Schweden unterwegs, von Lübeck aus ist es ja nicht weit und ich kenne diese gesellschaftlichen Unterschiede, aber es ist dort nicht nur gesellschaftlich der Fall, dass Kinder willkommen sind und vor allem auch immer dabei sind in der Öffentlichkeit, wie die eine Hörerin sagte auch, sie fühlte sich wie ein Alien mit dem Kind, diese Parallelgesellschaft, in die man auf einmal reingerät, sobald man Kinder hat, das ist halt in den skandinavischen Ländern nicht so, weil Kinder einfach Teil des Alltags sind, sehr viel mehr. Aber was dort auch ein großer Unterschied ist, dass die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen einfach auch sehr, sehr viel mehr auf das Kindeswohl und die Kinderrechte Rücksicht nehmen und nicht erst seit 1977.
Woran
und
sieht man das? Haben Sie ein Beispiel für uns?
Also zum Beispiel in Schweden ist es ganz klar, dass man sagt, eine gute Kinderbetreuung, darauf haben nicht die Eltern das Anrecht, sondern das Kind hat ein Anrecht auf eine gute Kinderbetreuung. Und dort wird auch der Beruf des Erziehers, der Erzieherin sehr viel mehr anerkannt, finanziell. Und genau das Gleiche gilt auch für die LehrerInnen, was dort einfach eine sehr viel größere Rolle spielt, die Anerkennung. Und man begreift halt das Ganze, das Kind hat ein Recht darauf, wirklich gut betreut zu werden und das sieht man ja, diesen gedanklichen Ansatz, der einfach aus einer ganz anderen Richtung kommt. Man denkt an das Wohl des Kindes zuerst und
das heißt dann geht also, es auch weit. Die Politik, also Sie würden von der Politik eher erwarten, dass sie weniger vielleicht den Eltern finanzielle Unterstützung zukommen lässt, sondern staatliche Strukturen verändert?
Ja, das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ein Unterschied zu den skandinavischen Ländern. Die familienpolitischen Ausgaben sind in den skandinavischen Ländern und bei uns ungefähr gleich. Es tut sich nicht so richtig viel was pro Kind gesehen. Aber der Unterschied ist, dass es in Deutschland sehr, sehr viel direkte Leistungen sind, die an Familien direkt fließen. Und in den skandinavischen Ländern
und zum Teil auch pauschal, ne?
Kindergeld und zum Teil auch pauschal, also genau. Da gibt es Kindergelderhöhungen oder auch jetzt die finanziellen Entlastungen, die relativ pauschal erfolgen. Und in Skandinavien fließt das Ganze weniger direkt an die Familien, sondern halt in die Infrastruktur, von der ja letztendlich alle profitieren. Und das ist das, was in Deutschland wirklich ein Problem ist, dieses Gießkannenprinzip, auch in der Familienpolitik. Man will halt niemandem wehtun und man verteilt an alle so ein bisschen was. Und dadurch unterstützt man völlig kontraproduktiv wirkende Maßnahmen. Also das Ehegattensplitting, was fördert, dass die Frauen
Teilzeit arbeiten und
länger zu Hause bleiben. Ja, genau, ich bin wirklich ein Gegner davon. Dieses Relikt aus den 50er Jahren.
Was ja nicht unbedingt Familien fördert, sondern tatsächlich verheiratete Paare bzw. Paare eben sozusagen gemeinsam veranlagt.
Es belohnt die 41% der Bezieherinnen von Ehegattensplitting sind kinderlos oder haben Kinder über 18, wo man merkt, es hat mit Kindern nicht so viel zu tun.
Nein, es hat überhaupt nichts mit Kindern zu tun. Ja, es ist eine reine
ein bürokratischer Belohnung. Akt der Eheschließung.
Ja. Ja, die Urkunde wird belohnt. Aber ich würde dann das Vorhaben, eine richtige Kindergrundsicherung einzuführen, jetzt hier in Deutschland, was die jetzige Bundesregierung ja Gott sei Dank auch angefangen hat. Und das finde ich sehr schön, dass das Familienministerium da die Federführung hat und damit hoffentlich auch wirklich der Blick auf das Recht des Kindes auf diese Grundsicherung, wie Sie sagen, es ist ein Recht des Kindes auf Bildung, ein Recht des Kindes auf ein angemessenes Aufwachsen, dass das wirklich dann auch gewährleistet wird. Denn die Eltern, das hat auch das Bundesverfassungsgericht schon vor sehr, sehr langer Zeit sehr deutlich gesagt, die Eltern sind nicht diejenigen, die die Grundrechte für das Kind ausüben, weil es eigene Rechte sind, sondern sie sind diejenigen, die das Kind zu unterstützen haben, die für das Kind das Leben gestalten müssen. Aber das eigentliche Rechtsträger, die Persönlichkeit, um die es geht, ist jedes einzelne Kind selber. Und das ist in Deutschland überhaupt nicht akzeptiert. Das ist was ganz Schlimmes, wenn man das so sagt. Und ich glaube schon, das hat auch was damit zu tun, dass historisch gesehen die Kinder eben wirklich auch in der Erziehung, auch im Nationalsozialismus bis hin in die preußische Zeit als ein zu dressierendes Wesen gesehen würden, das aber keine eigenständigen Rechte und erst recht keine eigene Meinung haben.
Also ich höre aus Ihren Worten, dieses Verhältnis, ich meine, von dem hier immer gesprochen wird, es sei gar nicht so einfach, das auszutarieren. Zwischen Eltern, Staat und Kind muss in Deutschland nochmal neu organisiert werden, Nathalie Klüver, Richtung Kind.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, man richtet sich immer sehr viel an diesen Begriff Familie. Und ich denke, man muss viel mehr vom Kind aus denken. Denn Familie ist, gerade in der Familienpolitik und auch in der Gesellschaft, denkt man immer noch an diese klassische Kernfamilie. Und diese Zeiten sind ja lange vorbei. Wir haben Patchwork-Familien, wir haben Regenbogenfamilien, Alleinerziehende, alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter und so weiter. Und diese klassische Kernfamilie, an der sich ganz, ganz viel orientiert, die gibt es ja immer weniger. Und von daher bin ich ganz klar dafür, dass man nicht sagt, wir richten die Politik auf die Familie, sondern wirklich auf das Kind, weil das Kind ist ja in diesem Fall das verbindende Element. Also ein ganz klassisches Beispiel ist, was ich mal hatte, es gab eine Familienkarte, aber die gab es nur für zwei Erwachsene und zwei Kinder und ich war ja eine Erwachsene mit drei Kindern, also bekam ich diese Familienkarte nicht.
in das Familienkartensystem dort offenbar, in die Struktur. Uns schreibt Lisa Feldmann zum Thema Eltern ziehen sich zurück und es entsteht eine Parallelwelt, sodass Kinder in der Realität weniger sichtbar werden. Die Lösung, störende Kinder aus Restaurants zu verbannen, geht für mich in die falsche Richtung. Spielecken, Markreide etc., könnte stattdessen angeboten werden, ein Gewinn für alle. Ich hatte kürzlich meine Tochter mit bei meinem Sport. Inzwischen haben wir einen Tag der Woche im Verein, an dem es offiziell heißt Bring Your Kids. Wir haben Turnmöglichkeiten für die Kinder aufgebaut, damit sie dort Spaß haben können. Es hat also bewirkt, sichtbar zu sein, aber eben auch, weil der Verein sehr tolerant und recht demokratisch funktioniert. Schreiben Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen als Eltern, als Großeltern mit der Kinderfreundlichkeit oder Kinderfeindlichkeit hierzulande. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Und apropos Kinder in den Mittelpunkt stellen, da freue ich mich ganz besonders, dass Benjamin anruft aus Berlin, 9 Jahre alt. Hallo, Benjamin, guten Morgen.
Hallo.
Ja, du bist im Radio. Wie geht es dir mit... Fühlst du dich gut behandelt hierzulande?
Ja, aber ich meine, wenn Kinder auch erwachsen werden, dann, ich finde, es sollte eher weniger Umweltverschmutzung geben. Wenn Kinder erwachsen werden, dann, dann wollen sie keine zerstörte Welt, keine durch Umweltverschmutzung zerstörte Welt.
Das glaube ich allerdings auch. Und gibt es da irgendetwas, was da besonders doof ist für dich? Also Wasser, Luft, gibt es da irgendwas, was dir irgendwie Angst macht? Oder?
Naja, zum Beispiel manche Kraftwerke.
Also die schmutzig sind, Die die Luft verschmutzen?
Mhm.
Würdest du gerne, dass sie abgeschaltet werden, oder?
Ja, oder dass sie umweltfreundlicher weiterlaufen.
Ist das eigentlich auch, ist das Thema bei euch in der Schule auch? Redet ihr in der Schule drüber?
Naja, eher nicht so.
Würdest du das gerne, hast du den Lehrern mal gesagt, du würdest gerne mal über Umweltverschmutzung sprechen?
Also, ich würde schon gerne drüber sprechen, aber gesagt habe ich es nicht.
Hm.
Vielleicht hören die jetzt zu.
Ja, oder sag's gleich am Montag.
Ja, hoffentlich,
gleich Montag früh. Ja, das ist natürlich klar. Also das, was diese Generation den Kindern hinterlässt, glaube ich, ist nicht immer schön. Das ist aber natürlich ein globales Thema. Natalie Klüver, was sagt man Kindern, die sich für mehr Umweltschutz einsetzen?
Also ich finde, das ist halt ein Thema, wo man wirklich sieht, dass wenn wir kinderfreundlicher werden als Gesellschaft, dass wir dann auch diese Themen ernster nehmen. Und es mit diesem Egoismus, den viele Erwachsene heute aufbringen, geht es ja einfach nicht mehr weiter. Also es führt eigentlich gar keinen Weg vorbei, dass wir umweltfreundlicher und im Klimaschutz viel, viel mehr investieren. Und das sind wir unseren Kindern ja schuldig. Die sind ja unsere Zukunft. Das ist ja nicht einfach nur ein Spruch. Es ist ja einfach so. Und ich bin einfach der festen Überzeugung, wenn wir Kinder mehr mitreden lassen, wenn wir ihnen das Wahlrecht ab 16 Jahre, ich bin sogar für 14 Jahre geben, und verwendet sich die Wählerschaft, dann gibt es viel, viel mehr auch jüngere Wählerinnen, die vertreten sind. Und dann müssen die Politiker einfach mehr machen, auch für die Kinder und für die Zukunft unserer Kinder. Deshalb, ich finde es ganz, ganz wichtig mit dem Umweltschutz, was da angesprochen wird. Denn genau da müssen wir Erwachsenen, das sind wir unseren Kindern einfach schuldig.
Benjamin, darf ich dich fragen, hast du deine Eltern auch schon darauf angesprochen, ihnen gesagt, besser das Auto stehen lassen? Oder wie ist es bei euch?
Naja, also eigentlich haben wir auch kein Auto.
Manchmal fahrt ihr mit einem.
Ja, aber naja.
Du fährst wahrscheinlich nur Fahrrad.
Aber wahrscheinlich fährt er mit der Bahn und Bus am Fahrrad. Ne?
Wie fährst du, wie kommst du zur Schule?
Zu Fuß.
Zu Fuß.
Ja, siehst du, ist doch
glaube ich immer das Beste.
Ja, aber wenn man da schauen, also manche Kinder fahren ja auch mit dem Fahrrad zur Schule. Und da wäre ja ganz gut, wenn man auch den Bus oder die Bahn ein bisschen billiger benutzen könnte. Ne? Das ist ja auch von dem Umweltschutz nicht so falsch. Und wenn das 9-Euro-Ticket jetzt fortgesetzt würde, wäre vielleicht für viele Kinder sehr, sehr gut. Mhm. Oder sie vielleicht kostenlos mit der Bahn fahren könnten oder mit dem Bus.
Ja, also bei uns ist das so, dass es bis zur 10. Klasse gibt es die Monatstickets bezahlt in Schleswig-Holstein, und ab der weiterführenden Schule muss man dann halt selber bezahlen, weil man dann offiziell keine Schulpflicht mehr hat. Und mir hat letztens eine Leserin geschrieben, dass sie ein massives Problem hat, die Monatskarten für ihre Kinder zu kaufen, jetzt wo das 9-Euro-Ticket wegfällt. Und das zeigt ja schon, was für einen Stellenwert das dann einfach hat.
Fährst du manchmal Zug mit deinen Eltern?
Ja, aber jetzt nicht unbedingt so oft.
Wo wohnst du denn?
In Berlin.
In Berlin.
Ja.
In der großen Stadt Berlin. Aber Fahrrad fährst du auch manchmal. Fühlst du dich sicher beim Fahrradfahren?
Ja.
Weil auf dem Bürgersteig, glaube ich, kannst gerade noch so auf dem Bürgersteig fahren, ne? Mit 9, soweit ich weiß, oder? Ja.
Mhm.
Benjamin, ich danke dir sehr für den Anruf. Und wünsche dir ein schönes Wochenende.
Ihnen auch.
Ja, danke. Tschüss. Benjamin in Berlin, 9 Jahre alt. Silje Heilein-Tümler schreibt uns: Ich denke, eine Gesellschaft spiegelt schon auch die Haltung des Landes an sich wieder. Zum Thema Kinder zeigt sich dies oft im Alltag. Wir sind neu in ein Reihenhaus gezogen. Schon nach kurzer Zeit wurde unseren Kindern 1 Jahr, 6 Jahre und 8 Jahre verboten, auf dem asphaltierten Innenhof Ball zu spielen, auf der Straße Fahrrad zu fahren und im Garten in der Mittagsruhe zu spielen. Zudem kam die Aussage, wie viele Kinder haben sie überhaupt? Das ist ja furchtbar. Ich finde das unendlich traurig, denn was gibt es Besseres als Kinder, die draußen aktiv und lebensfreudig sind, statt nur drinnen zu sitzen? Ich habe norwegische Wurzeln, mein Mann ghanaische, und wir kennen das beide komplett anders. Die Umgebung wird immer auch auf Kinder ausgelegt. Sie bekommen Raum und sie werden wohlwollend betrachtet. Ich wünschte, schreibt hier Silje Heilein-Tümler, man würde auch von der Politik und der Gesellschaft unterstützt, sich selbstbewusst solchen Anfeindungen und negativen Äußerungen entgegenzustellen. Und Klaus Büchner schreibt uns, dieses Land kann so lange nicht kinderfreundlich sein, solange die Wohnorte dermaßen autogerecht gestaltet sind. Der Autoverkehr ist einer der schlimmsten Feinde der Kinder. Es ist für Kinder lebensgefährlich, sich so zu verhalten, wie es normal wäre. Von klein auf müssen sie dressiert werden, auf die Autofahrer aufzupassen, statt umgekehrt. Und es ruft an Miriam Sturm in der Nähe von Goslar. Schönen guten Morgen. Danke fürs Warten.
Ja. Guten Morgen. Ja, ich rufe an, ich lebe in der Nähe von Goslar. Und das ist halt auch das, was mir auffällt. Also ich bin jetzt fast 60 Jahre alt, bin Erzieherin und habe in meiner Kindheit das halt auch ganz anders erfahren. Also es ist halt mittlerweile so, dass Kinder quasi im öffentlichen Raum nichts mehr verloren haben. Ja, also es gibt die Spielplätze oder das eigene Grundstück. Ja, und das war's halt. Ne? Ansonsten ist halt auch wegen dem Autoverkehr, sind halt auch da diesem Diktat des Autoverkehrs unterworfen. Und ich arbeite mit meinem Bruder zusammen. Wir machen zusammen waldpädagogische Projekte im Wald mit Schulklassen. Und da ist es für mich auch mir aufgefallen, dass in dem Moment, wo man Kindern sagt, ihr habt jetzt hier den Raum, ihr bleibt in Hörweite, ja, das ist so das, was wir so dann unsere Grenze, und ihr könnt euch jetzt mal im Wald, könnt ihr einfach jetzt mal gucken, manchmal geben wir so Lupengläser mit, wenn sie irgendwie Tiere beobachten wollen oder eine Tasche für Blätter und Pflanzen, was wir nachher besprechen. Also wie da quasi bei den Kindern richtig so ein Aufatmen ist, dass sie endlich mal sich einfach auch mal umsehen können, mal die Welt entdecken können. Ja, und das halten wir eigentlich im Großen und Ganzen den Kindern komplett vor. Ja, und das finde ich, also da haben wir eigentlich das Recht nicht dazu. Und die Eltern, die sind auch im Großen und Ganzen sehr überbesorgt. Also Kinder dürfen auch nicht mit Freunden in den Wald, ohne Erwachsenenbegleitung nicht. Und ja, gut, die meisten Eltern gehen halt auch nicht gerne in den Wald. Und dann ist das einfach so ein Bereich, wo jetzt keine Autos sind, der aber jetzt auch nicht für Kinder zugänglich ist. Und diese Reduzierung auf Spielplatz und mit Schaukel und Rutsche, das ist nicht wirklich interessant, ja, für Kinder auf Dauer.
Ich habe mich schon immer gefragt, eigentlich brauchen Kinder überhaupt Spielplätze oder ist das eine eher künstliche Konstruktion? Frau Sturm, was ist Ihre Erfahrung? Also weil Sie sagen Erzieherin und Pädagogin, Wald und Natur, wo ja nun Spielplätze weit entfernt sind. Sind Spielplätze so ein Kompromiss, den es eigentlich gar nicht bräuchte?
Also ich finde, Spielplätze, ja, kann man mal hingehen, aber eigentlich müsste es so sein, dass viele Straßen, also es gibt ja jetzt, bei vielen Städten gibt es gar keinen Wald mehr in der Nähe, aber da müsste es einfach Spielstraßen geben, ja, also ganz viele Spielstraßen, wo Kinder auch wirklich unbeaufsichtigt auch mal sich selbst entdecken können, ohne dass ein Erwachsener immer dabei ist und sagt, mach so, verhalte dich so oder so, ja.
Und Sie erleben, dass Kinder richtig aufatmen, ihnen es richtig gut geht, wenn sie nicht kontrolliert werden und weder von den Eltern noch durch Gefahren aus dem Straßenverkehr irgendwie bedrängt werden.
Ja. Also die Kinder bedanken sich bei uns wir bieten auch Spiele an und Aktivitäten. Also das sind dann so freiwillige Sachen auch. Aber viele Kinder bedanken sich für dieses freie Spielen, wo wir sie dann auch unterstützen. Also wo wir jetzt nicht sagen, so wir lernen jetzt und nachher könnt ihr ein bisschen spielen, sondern dass das auch eine Wertigkeit hat, wenn Kinder sich selbst erfahren und wenn sie da Hilfe brauchen, Unterstützung, dass wir auch da sind und das auch ernst nehmen in ihren Interessen und nicht was wir jetzt meinen, was die Kinder jetzt lernen müssen.
Anne Lüttke, Sie sind ja Vorstand im Verein Kinderfreundliche Kommunen. Wann ist eine Kommune tatsächlich kinderfreundlich, so kinderfreundlich, dass sie da bei Ihnen mitmachen darf?
Oh, das ist ein langer Prozess, aber bezogen auf das, was die Hörerin gerade sagte, ist ein Merkmal, dass diese Kommune das Recht auf Spiel, auf Freizeit, auch auf Ruhe und Erholung eines Kindes als Kinderrecht akzeptiert und das in ihrer in ihrem Stadtentwicklungsarbeit, in ihrer Stadtentwicklungspolitik auch zum Tragen kommen lässt. Also Freiräume für Kinder, Spielstraßen, wie gerade gesagt worden sind, natürlich als Kompromiss aus Spielplätze. Aber dass bei der Entwicklung auch nicht nur bei Neubaugebieten eben keine asphaltierten Hinterhöfe, wie die andere Hörerin geschrieben hat, die das der Regelfall sind, sondern wirklich Kinder Freiräume, auch ein bisschen Wald, Wiese zur Verfügung haben. Ganz grundsätzlich ist der Prozess von uns als kinderfreundlich anerkannt zu werden ein etwas längerer.
Die Kommunen, aber das gehört auch dazu, dass man Freiräume schafft, dass, dass Spielstraßen eingerichtet werden.
Ja, dass bei der Stadtentwicklung die Bedürfnisse der Kinder nicht eben mit einem asphaltierten, mit drei Spielgeräten ausgestatteten Spielplatz als erfüllt gewertet werden, sondern dass wirklich der Lebensraum so gestaltet wird, dass die Anforderungen, die die Hörerin gerade formuliert hat, auch erfüllt wird. Wir haben als Deutsches Kinderhilfswerk in unserem Kinderrechteindex als einen Indikator, wie weit ist denn eigentlich dieses Land, dieses Recht auf Spiel und Erholung auch genau bundesweit untersucht. Natürlich nicht abschließend, weil die Datenlage sehr schwierig ist, aber gerade das Recht auf Entwicklung, auf ist ja auch eine Gesundheitsfrage, dass ein Kind gesund aufwächst, ist nicht nur, dass es kein Fieber hat und keine Krankheit, sondern dass es seine Persönlichkeit entwickeln kann.
Und sein Umfeld erkunden kann.
Ja, und dass es ohne Bewegung hat, dass es laut schreiend durch die Gegend
laufen kann. Ich glaube, in Großstädten ist das schwierig, oder? Also klingt ja ganz gut.
Also es ist ja auch,
Frau Klüber, bitte.
Genau, wenn ich da kurz einhaken darf. Es ist tatsächlich ja so, dass man in Wohnanlagen oder so diese Grünflächen, die dann ja da sind, dass die ganz oft dann auch sogar fürs Spielen verboten werden, was die eine Hörerin geschrieben hat. Also genau, es ist tatsächlich mietrechtlich so, dass wenn in einer Hauseigentümergesellschaft ein einziger dagegen ist oder eine einzige dagegen ist, dass es dann verboten werden darf. Selbst wenn von 199 dafür sind, gilt halt dieses eine Recht. Also es gibt dafür ein Wort, ein sehr bürokratisches deutsches Wort, Sichtrasen, dass dieser Rasen der optischen Gliederung dient und nicht der Erholung und des Spielens. Und das ist eine Regelung, die ich so aus anderen Ländern auch einfach nicht kenne. Ich habe ein bisschen recherchiert, das gibt es dort einfach nicht. Das heißt, den Kindern werden auch diese Möglichkeiten, die es dann ja teilweise gibt, genommen, indem einfach ein Schild aufgestellt wird. Oder es darf verboten werden, zum Beispiel Spielgeräte aufzustellen. Selbst wenn alle einverstanden sind damit, aber es darf in einem Innenhof, darf die Hausverwaltung das per Erlass einfach verbieten und darf sagen, nein, das wollen wir nicht, das ist die Hausordnung.
Ja, aber das ist ja auch Regelung. Wir leben ja in Deutschland und da kommt es ja auch darauf an, was die Regelung auf Landesrecht.
Genau, ein Sandkasten ist halt eine bauliche Veränderung und das kann halt untersagt werden. Genau,
aber so ist das. Ist das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich? Oder?
Ja, es ist völlig unterschiedlich. Ja. Also in unserem Index haben wir jetzt so die Landesbauordnungen angeschaut. Und natürlich in Schleswig-Holstein, das ganz oben im Ranking ist. Ich war ja damals in der Landesregierung ganz früher.
Kann ja gar nicht anders sein.
Kann gar nicht anders sein. Aber ganz im Ernst, Schleswig-Holstein ist schon ziemlich weit vorne. Aber gerade in den Landesbauordnungen kann man, und es gibt es eben auch zum Teil Regelungen, dass das Kindeswohl bei der Entwicklung der Städte, bei auch baulicher Gestaltung zu berücksichtigen ist. Das ist aber genau...
Aber das ist sehr abstrakt, oder? Was heißt das konkret dann eben im Alltag?
Ne? Ja, das ist runterzubrechen. Aber wir brauchen ja relativ abstrakte Regelungen, wenn wir es flächendeckend regeln wollen. Aber da hilft uns ja, dass man diesen Artikel 3, also wir müssen immer auf das Wohl des Kindes achten. Es ist vorrangig zu berücksichtigen, dass man da wirklich auch Prüfkriterien hat, dass man die Verwaltungen, aber dann auch die Baugemeinschaften zwingt, genau hinzugucken und abzuwägen. Und nicht nur, weil Kinder vielleicht einziehen, sondern weil es auch in Deutschland eben, muss es eben so sein, vorgeschrieben ist, dass Kinder beteiligt werden, dass man die Bedürfnisse der Kinder einmal bei den Kindern abfragt, aber dann, es ist ja nicht so, als wenn diese Fragen nicht alle untersucht worden sind. Die Hörerin hat ja eben darauf hingewiesen, wie wichtig die Bewegung ist. Und das kann man ja wissenschaftlich belegen. Das ist ja nicht, dass man einfach das beobachtet und sagt, ein Kind fühlt sich besser, wenn es sehr viel laufen kann, sondern da gibt's ja nun wirklich Fach.
Das ist nun wirklich nachgewiesen, ja. Und der Radius, sowas, das wissen wir ja auch, in den letzten Jahrzehnten hat sich verringert. Auch das ist ja untersucht worden von Kindern, gerade in Großstädten. Miriam Strom, haben Sie sich denn auch vor Ort nochmal selber eingesetzt und das nochmal irgendwie vielleicht der Lokalpolitik auf den Tisch gehauen?
Nee, das habe ich nicht. Und ich glaube halt auch, dass es eigentlich sehr einfach wäre, also dass man diese Verordnung vielleicht gar nicht so bräuchte, wenn man einfach sagen würde, dass aus vielen Straßen halt auch die Autos rauskommen. Ja? Dann braucht man sich auch nicht über Hinterhöfe dann da so groß auseinanderzusetzen, sondern die Autos müssen raus. Die Autos sind eigentlich diejenigen, die den Kindern den Raum nehmen. Ja.
Aber ja, auch, wenn ich das noch anfügen darf, ganz kurz, die Naturerfahrungsräume, die Sie erwähnen, die sind ja in Baden-Württemberg auch von der Landesregierung anerkannt. Ja. Das gibt ja ein eigenes Programm, dass das gerade in Baden-Württemberg gefördert wird.
Miriam Sturm-Beigoslar, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, ich danke auch und ich hoffe, dass sich bald was ändert, weil es ist sehr wichtig.
Ja, haben wir mitgenommen. Viele Grüße an die vielen Kinder, die Sie da betreuen und viel Spaß.
Ach, ich war im Radio. Okay.
Danke. Tschüss, vielen Dank. Schönes Wochenende wünsche ich. Und aus Berlin ruft an Katharina Roman. Schönen guten Tag, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich rufe aus Berlin an, weil ich das Thema direkte Beteiligung von jungen Menschen nochmal stärken wollte. Ich arbeite im Kinder- und Jugendbüro Mitte. Das heißt, in Berlin gibt es eigentlich in allen Berliner Bezirken auch Strukturen, die direkt so Ansprechpartner für junge Menschen sind. Und meiner Erfahrung nach wird eine Kommune auch kinderfreundlicher, wenn sich die Erwachsenen halt sehr direkt auch mit jungen Menschen auseinandersetzen müssen, indem es eine Pflicht gibt, sie auch bei Planungen, die ihre Lebenswelt betreffen, einfach zu beteiligen. Und da merke ich, dass das einfach, glaube ich, auch noch mal sehr viel stärker von der Politik gefördert werden sollte.
Was sind denn so Wünsche von Kindern für ihr Umfeld?
Also naja, auf jeden Fall könnte ich direkt anknüpfen an dieses Thema Verkehr. Also, dass wir junge Menschen vor anderthalb Jahren befragt haben für einen großen Bericht. Und dieses Thema mehr Platz für Freizeit und weniger Platz für Autos ein großes ist. Dass das Thema Gemeinschaft erleben ein großes ist. Räume für junge Menschen im öffentlichen Raum, jenseits von Spiel- und Sportplätzen, wo sie auch selbstbestimmt was machen können. Und glaube ich aber auch überhaupt zu erleben, dass sie in der Jugendfreizeitarbeit oder in der Schule mehr mitbestimmen können. Oder dieses Thema Wählen mit 14 oder 16 Jahren. Da sind junge Menschen, denke ich, total auch fit da drin, wenn sie sich anfangen damit auseinandersetzen und könnten das tun.
Und diese Forderungen, die von Kindern und Jugendlichen da aufgestellt werden, finden die einigermaßen Gehör?
Naja,
bei der Politik, oder?
Es ist in Berlin jetzt eine relativ neue Entwicklung, dass die Jugendarbeit zumindest in den sogenannten Jugendförderplänen auch die Meinung von jungen Menschen einbeziehen muss. Also dieses, das, was wir da erheben, muss auch Einfluss haben, wo Geld in Jugend ausgegeben wird. Und was wir aber auch merken, dass der ganz, ganz große Schritt ist, dass junge Menschen ja nicht nur eben was sagen zur Thema Jugendarbeit, sondern auch zum Thema, das Wohnen ist zu teuer. Und da kommen wir an Grenzen, da brauchen wir die anderen Fachämter mit im Boot und die Politiker, dass da auch was passiert. Aber es ist, wie gesagt, erstmal noch eine neue Entwicklung in Bezug auf so Jugendarbeit und wie das verankert werden soll. Und ich glaube, ansonsten müssen wir in den Kinder- und Jugendbüros oder anderen Formen, die Jugendliche vertreten, einfach auch kämpfen.
Aber ich denke, kinderfreundliche Kommune haben wir nur dann, wenn wirklich, wie Sie sagen, alle Ämter, alle Teile der Verwaltung an einem Strick ziehen und die Kinderfreundlichkeit nicht nur eine Sache des Jugendbüros ist, sondern von dem Oberbürgermeister, der Bürgermeisterin über den Rat die gesamte Verwaltung verstanden hat und auch weiß, dass sie Kinder beteiligen muss. Und nicht nur sagt, ach, das macht schon das Jugendbüro.
Nathalie Klüber, Sie wollten
also
was sagen.
Ich denke, es sind zwei Punkte, die einfach sehr wichtig sind. Einmal ist es werden in allen politischen Ausschüssen, es werden immer Experten angehört, aber Kinder und Jugendliche sind die ExpertInnen auf ihrem Gebiet, auf dem, was sie können. Und das ist eine Sache, wo ich denke, man muss sie viel mehr mit einbeziehen. Die können und wissen viel, viel mehr und Erwachsene sollen ihnen auch ruhig etwas zutrauen und ihren Adultismus da einfach ein Stück weit auch ablegen. Und ein zweiter Punkt ist, dass
Adultismus. Interessanter Begriff. Genau,
wir Erwachsene können mehr und wissen mehr und lass mal, ich mach das schon schnell, was Erwachsene Kindern gegenüber oft haben. Ich ertappe mich dabei leider auch, das ist etwas, was sehr tief sitzt. Aber ein anderer Punkt ist, wenn man Kinder einbezieht, ist es ganz oft so eine Art Alibi-Partizipation. Wir hatten es bei uns in der Grundschule, da wurde der Schulhof umgestaltet. Was liegt da näher, als die Kinder zu fragen, was wünscht ihr euch eigentlich? Denn die sind ja die, die den Schulhof jeden Tag benutzen. Aber stattdessen ließ man die Kinder bunte Bildchen malen, euer Wunsch, Schulhof. Was ein guter Ansatz ist, aber es wurde eingesammelt, es wurde nie wieder darüber gesprochen, es wurde schlicht nicht evaluiert. Und da gibt es gute Beispiele, in Flensburg gibt es bei der Spielplatzgestaltung, wo man Kinder sehr, sehr viel besser mit einbezieht. Ich erwähne das Beispiel auch in meinem Buch.
Flensburg ist übrigens kinderfreundliche Kommune.
Da sind wir schon wieder in Schleswig-Holstein.
Also an der Grenze zu Dänemark, da sind wir wieder bei Skandinavien.
In Schleswig-Holstein gibt es auch Beispiele für Umgestaltung von Schulhöfen. Yeah.
Genau, also bei uns lief es leider nicht so. Die Kinder sind jetzt, also meine Kinder sind sehr enttäuscht über das, was gebaut wurde. Und es war halt einfach ein Beispiel davon, für etwas, man sagt, oh, wir haben die Kinder doch mit eingebunden.
Aber es braucht offenbar verbindlichere Mitbestimmung, so wie ich
Genau, finde, ne? Und nicht auf Augenhöhe. Die Kinder fühlten sich nicht ernst genommen mit dem malt mal euer Bildchen.
Wenn vielleicht spürt es die Politik dann besonders stark, wenn sie eben zumindest von Kindern vielleicht noch nicht mehr gewählt wird. Also wir haben ja in vielen Ländern Wahlrecht ab 16. Auf Bundesebene ist es zumindest perspektivisch ein Plan der Ampel. Mal gucken, ob das noch gelingt in dieser Legislaturperiode. Aber viele sagen ja sogar ab 14 schon wählen. Das würde zwar, ich sag mal, das Wahlalter vom Durchschnitt her nicht massiv senken in einer dann doch eher überalterten Gesellschaft. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich glaube, das Wahlalter, Durchschnittswahlalter ist bei 54 und es würde bei einem Wahlalter 16, glaube ich, auf 53 sinken und bei 14 vielleicht auf 52. Viel ist es nicht. Aber würde das etwas bewirken? Katharina Roman, würden Sie sich das wünschen, wählen ab 14?
Fall. Wir betreuen ja auch das Projekt U18, das sind die Kinder- und Jugendwahlen, die inzwischen in ganz, ganz vielen Bundesländern auch stattfinden. Und wir haben eine hohe Beteiligung von jungen Menschen ab 9, die sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, Kinder und Jugendliche sind da auf jeden Fall zu in der Lage. Aber ich finde, das Wählen ist das eine. Das andere ist, was ganz Kinder ganz konkret für Erfahrungen machen mit Mitbestimmung. Und bei dem Beispiel, was eben genannt ist, das kenne ich aus Berlin auch, dass quasi mal kurz abgefragt wird und dann ist es aber überhaupt nicht mehr interessant, weil nicht umsetzbar oder ähnliches. Und das ist genau die Gegenbewegung, dass junge Menschen dann nämlich sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich mich beteilige, weil ich werde nicht gehört. Und so verlieren wir einfach ein massives Interesse an demokratischen Mitbestimmungsmethoden.
Katharina Roman,
ja, Acht geben.
Nehmen wir mit Katharina Roman in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Und aus Wiesbaden ruft an Claudia Geider.
Ja, hallo.
Guten Morgen, guten Tag, ja.
Bin ich online?
Absolut, okay. Sie sind online, ja. On air, was auch
genau.
Immer. Ja,
ja, ich hatte genau die, da ging es jetzt um das Wahlrecht oder politische Teilhabe. Und dazu ist mir eben noch eingefallen, dass ich grundsätzlich finde, ich... ja, Kinder können schon ab 16 wählen, könnten vielleicht sogar ab 14 wählen. Aber was mir irgendwie fehlt, ist, dass in den Schulen, dass das Bindeglied dazu irgendwie, also es wird irgendwie zu wenig darüber berichtet. Also die Kinder sind oder die Jugendlichen sind einfach, können irgendwie nicht, also die wissen eigentlich gar nicht, was sie bewirken können politisch. Und da würde ich mir irgendwie mehr wünschen, dass der Unterricht irgendwie oder eine Möglichkeit besteht, dass die Kinder das einfach auch irgendwie erfahren oder wissen, was sie irgendwie politisch bewirken können.
Wie könnte das sein? Haben Sie eine Vorstellung, wie das aussehen könnte?
Ja, also vielleicht einfach auch in Wirtschaftslehre oder Sozialkunde, das ist einfach auch nicht nur so, das ist so unterrichtsfern. Finde ich. Also gut, ich meine,
Realitätsfern, meinen Sie? Oder?
Unterrichtsfern.
Was meinen Sie mit unterrichtsfern?
Alltagsfern, okay. Meine ich. Alltagsfern, ja.
Aber es gibt zum Beispiel diese Kinderrechteschulen. Kennen Sie die? Das finde ich eine ganz gute neue Richtung, wo in den Schulen die ganze Schule darauf ausgerichtet wird, dass die Kinder lernen, dass sie eigene Rechte haben, die Rechte auch kennen, aber gleichzeitig auch mit die Verantwortung für die Schule übernehmen. Weil das eine ist, man kennt die Rechte und das andere ist eben, man lernt, seinen eigenen Alltag zu gestalten und dann später eben auch in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und politisch aktiv zu werden. Also in Nordrhein-Westfalen gibt es ungefähr 200 Kinderrechte-Schulen und die kinderfreundlichen Kommunen bemühen sich, das auch mitzuentwickeln. Ich finde das ein ganz tolles Modell.
Ja, ich finde, das hört sich auch sehr gut an. Also ich fände das schön, wenn es irgendwie flächendeckend irgendwie umgesetzt werden würde.
Das Problem.
Oder, ja.
Nathalie Klüver, haben Sie sich auch damit beschäftigt, was so Mitbestimmung von Schüler und Schülerinnen von Kindern und Jugendlichen angeht, ob sich da was entwickelt zum Positiven in Deutschland?
Also das ist, was ich denke, dass man da sehr, sehr viel an der politischen Bildung in die Schule reinholen sollte, wenn man das Wahlalter senkt, dass man dann auch einfach sagt, man kann schon in der Grundschule mit Kindern über Demokratie reden, sie mit einbeziehen, ihnen politische Prozesse näher bringen, auch Partizipationsprozesse näher bringen. Es wird ihnen schlicht auch einfach zu wenig zugetraut. Und diese Diskussion um das Wahlrecht erinnert mich immer an die Argumente, die man damals gegen das Frauenwahlrecht gebracht hat. Da hat man auch gesagt, das Frauengehirn ist zu klein und das schadet der Gesundheit der Frauen und die verstehen das sowieso nicht. Und es ist ja auch.
Lacht man heute drüber.
Nicht, ja, es ist auch nicht viel mehr als 100 Jahre her. Das darf man nicht bedenken. Und die gleichen Argumente werden jetzt den Kindern entgegengebracht. Und meine Erfahrungen mit Kindern sind einfach, man kann ihnen sehr, sehr viel mehr zutrauen, als wir das heutzutage leider oft machen.
Dann machen wir es doch mal konkret. Also würden Sie sich denn wünschen, dass Kinder ab 14 wählen können? Auf Bundesebene sogar, Frau Klüber.
Ja. Würde ich mir wünschen.
Oder noch früher. Ich meine, es gibt ja auch politische Modelle, die sagen, Kind ist automatisch mit, ja, Familienwahlrecht, genau. Ist automatisch ein Stimmrecht mehr.
Also das Familienwahlrecht wurde damals auch von Renate Schmidt gefördert. Sie hat auch ein Buch dazu geschrieben.
Gefordert,
entschuldige, dass ich die Pünktchen machen den Unterschied. Mhm. Genau. Und das ist tatsächlich eine Sache, was sehr, sehr viel Ausgleich in dieses Wahlalter bringen würde und auch den Familien und den Kindern mehr Gewicht bringen würde. Also ich hatte für mein Buch einmal die letzte Bundestagswahl recherchiert. Da waren halt von fast 60% der Wahlberechtigten waren älter als 50 Jahre und 20% sogar älter als 70 Jahre. Und die Altersgruppe der 18- bis 20-Jährigen machte damals 3% aus. Das ist ein völlig krasses Missverhältnis, was natürlich auf unserer umgedrehten Alterspyramide beruht. Also man kann vielleicht sagen, 12,8 Millionen Wahlberechtigte waren über 70 Jahre alt und wir haben 13,75 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, die kein Mitbestimmungsrecht hatten bei der Bundestagswahl. Also es wird sich einfach zeigen, wenn eine völlig neue Wählergruppe dazukommt bei den Wahlen, dann müssen Politiker auf sie eingehen, dann müssen Politiker auch Themen anpacken, vor denen man sich heutzutage gerne drückt, wie zum Beispiel der Klimawandel, der aber einfach ein so drängendes Problem ist, dass wir uns davor nicht drücken können.
Claudia Geider in Wiesbaden, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, gerne.
Und viele Grüße. Und am Telefon ist aus Landshut Matthias Hensel. Schönen guten Morgen, guten Tag.
Schönen guten Morgen. Ich habe noch ein paar kurze Gedanken. Ich höre die Sendung jetzt.
Kommen Sie ruhig ein bisschen näher ans Telefon. Sie haben, glaube ich, Lautsprecher, ne, an. Das ist immer fürs Radio nicht so ideal. Jetzt ist besser, ja.
Ja, ich höre die Sendung jetzt seit Anbeginn. Ich finde es sehr interessant. Zu meiner Person nur ganz kurz. Ich bin ein N50er ohne Kinder und finde die Diskussion einerseits zwar sehr interessant, sind sehr viele gute Gedanken auch gekommen. Andererseits möchte ich auch einwerfen, ich bin selber, hatte das Glück, selber in Finnland groß zu werden, als Kind dort zu leben, als Jugendlicher. Und habe dort auch erlebt, mit welcher Selbstverständlichkeit und mit welcher Gelassenheit mit Kindern dort umgegangen wird. Es gab einige Vorredner, die dieses Beispiel Skandinavien schon angeführt haben. Und da ist auch schon einiges gesagt worden dazu. Ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich dort bin und zu Feiern gehe, also Erwachsenenfeiern, sogenannten Erwachsenenfeiern, da sind immer Kinder da. Es waren immer Kinder vor Ort, die zwischendrin rumgewuselt sind oder sich auch mal zurückgezogen haben, gespielt haben, dann wieder präsent waren. Und es ist völlig normal. Es ist eine Haltungsfrage. Und ich glaube, dass wir, wenn wir in Deutschland dahin kommen möchten, etwas für Kinder zu ändern, dann muss sich in den Köpfen was ändern. Und das ändern wir nicht mit Geld, das ändern wir höchstens mit einer Haltungsänderung, die aber sehr lange dauern wird, meine Meinung.
Und warum dauert das so lange? Warum ist das so aus Ihrer Sicht?
Weil eben diese gedanklichen oder auch diese Haltungsstrukturen in Deutschland einfach so lange schon vorherrschen, auch die Art, wie man mit Kindern umgeht. Und ich glaube nicht, dass wir das in einer Generation ändern. Es ist der gute Wille da, es ist auch der Wille da, Geld immer wieder ins System zu stecken und Kinder auch immer wieder oder Kindern was Gutes zukommen zu lassen. Aber ich bin der Meinung, das versickert einfach irgendwo. Dieses Gießkannenprinzip ist nicht gerecht, es ist auch, es ist nicht zielfördernd. Also das ist meine Beobachtung.
Ja. Matthias Hensel in Landshut, ich danke Ihnen sehr.
Landshut Gerne. Ist übrigens kinderfreundliche Kommune geworden.
Ja, ich weiß nicht, ist Landshut zu so kinderfreundlich jetzt? Hacken wir doch mal nach, Herr Hensel.
Nein, der Aktionsplan ist ja gerade erst auf die Schiene
aber ich
gesetzt.
Ich will mal Herrn Hensel fragen, wie er Landshut, auch wenn er keine eigenen Kinder hat. Ist Landshut ein kinderfreundlicher Ort?
Ich würde das durchaus so sehen, ja.
Ja, das haben Sie sehr diplomatisch ausgedrückt.
Bin ich aber erleichtert.
Viele Grüße nach Bayern jedenfalls.
Danke.
Und vielen Dank für diesen Anruf. Wir könnten natürlich noch stundenlang ganz sicher über all das reden, was wir heute hier zum Teil zumindest schon besprochen haben und weiterentwickeln müssen, nämlich nach 30 Jahren UN-Kinderrechtskonvention, so lange gilt das in Deutschland, wie wird Deutschland kinderfreundlicher? Das war unser Thema in diesen letzten 2 Stunden und das können Sie natürlich auch immer gerne nachhören unter deutschlandfunkkultur.de als Podcast jederzeit. Ron Hoffmann hat uns geschrieben aus Rabenau bei Dresden und schreibt, neben all den Veränderungen, die im Außen stattfinden können, sehe ich, ist es viel wichtiger an, dass wir Erwachsenen uns verändern. Erst wenn wir selbst bei uns ankommen, unsere eigenen Bedürfnisse ernst nehmen, unsere eigenen Kontrollgefühle beseitigen, dann können sich die Umstände auch ändern. Und am glücklichsten, schreibt er hier, bin ich mit meinem Sohn, wenn wir draußen sind in der Natur, wenn wir gemeinsam echte Lebenszeit verbringen, wenn wir gemeinsam weinen und lachen können, wenn wir einfach im Jetzt leben und den Moment genießen. Das ist doch eine sehr schöne E-Mail am Ende dieser Sendung, dieser 2 Stunden mit Nathalie Klüver, der Journalistin und Autorin. Ihr Buch heißt Deutschland, ein kinderfeindliches Land? Fragezeichen. Das Fragezeichen lassen wir jetzt einfach mal da so stehen, würde ich sagen. Hoffen wir vielleicht auch auf bessere Zeiten. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mit uns waren in dieser Sendung.
Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gebracht.
Viele Grüße nach Lübeck. Und Anne Lüttges war bei uns, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks, Vorstand im Verein Kinderfreundliche Kommunen, ehemalige Grünen-Politikerin und Familienanwältin in unserem Studio in Köln. Auch an Sie. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.